Ein herzliches Moin aus dem hohen Norden von uns. Und zwar melde ich mich diesmal vor dem Intro sogar. Wir waren jetzt schon in eine längere Pause mit dem Podcast, eine längere Winterpause und sind jetzt wieder zurück und muss vor dem Podcast noch einen kleinen Disclaimer setzen. Und zwar reden wir hier und da auch mal über tagesaktuelle Sachen, die tagesaktuell waren, als wir die Folge aufgenommen haben. Manche Dinge über Cyberpunk sind jetzt nicht mehr aktuell. Genau, das ist ein bisschen vorausgesetzt, dass wir die Folge einige Zeit vorher aufgenommen haben, als wir sie jetzt ausstrahlen. Ist auf jeden Fall richtig cool, wieder zurück zu sein. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
Yannick, hörst du das?
Ein TIE Fighter kommt wieder vorbei.
Oh Gott.
Ist es wieder soweit?
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht?
Wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich.
Es ist ja, also wenn ein TIE Fighter da vorbeikommt, dann müssen wir jetzt über Star Wars reden.
Das ist korrekt, ja. Herzlich willkommen. Alles Gute, guten Rutsch, frohe Weihnachten nachträglich, Chanukka und alles andere auch.
Ja.
Ja, wir waren lange nicht mehr hier zusammen. Mhm. Eine etwas ausgedehnte Weihnachtspause war
bestimmt.
Viel um die Ohren, viel los, viel drunter, viel drüber.
Das Erleben spielt manchmal nicht so, wie der Kopf will.
Ja, stimmt. Und wie das Hobby.
Genau.
Manchmal auch. Aber schön, dass wir hier zusammensitzen.
Das stimmt.
Das fühlt sich gut an.
Yannick, in den letzten, ich glaube, es ist jetzt schon fast 2 Monate, ne? Hast du irgendwas gesehen, gelesen, gehört, gespielt?
Ja, ich glaube, das, was bei mir auf jeden Fall oben aufliegt, das wahrscheinlich bei allen anderen auch oben aufliegt, die irgendwas mit Videospielen zu tun haben, was über FIFA und Call of Duty hinausgeht. Cyberpunk 2077 ist jetzt seit einem Monat Thema.
Das
also
stimmt.
Schon länger Thema, aber seit einem Monat ist das. Kostet es Zeit.
Ja, sehr viel Zeit, aber es ist auch in Ordnung.
Ja, so ist das auch das, worüber du reden würdest, weil sonst könnten wir ja kurz noch mal eben 5 Minuten Cyberpunk einschieben.
Das können wir natürlich machen.
Um auch mal was tagespolitisch.
Tagespolitisch, ja, das stimmt. Ja, tagespolitisch, ja.
Oder ja, können wir gerne was anderes?
Nee.
Okay, dann Cyberpunk.
Cyberpunk, ja.
Also ich habe hab jetzt Weihnachten ganz wenig, also nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe, als es rauskam, ein bisschen gespielt und jetzt die letzte Woche eigentlich erst wieder und bin mit der Hauptkampagne noch nicht ganz durch, habe aber vieles drumherum auf jeden Fall schon und bin schon relativ weit, was die Quests angeht und so. Ich weiß nicht, bei dir, du bist durch auf jeden Fall.
Ja, ich bin jetzt schon beim zweiten Mal dran, habe sehr viel Zeit da rein investiert, die ich mir aber auch genommen habe und es war auch gut, dass ich sie mir genommen habe.
Ja, ich find's auch geil. Ich bin auch ein bisschen neidisch auf die Zeit, auf deine Zeit.
Perks of being a single. und ich find's grandios. Also am Anfang natürlich, die Leute, die es mitbekommen haben, der Start war natürlich nicht ganz so gut. Vor allen Dingen für die Last-Gen-Konsolen. Es wurde nur erzählt, dass die Current-Gen ja schon raus ist. Die PlayStation 5 und die Xbox hier Ziffern einfügen, die keinen Sinn ergeben, aber ein elektronisches Gerät beschreiben.
Mir fällt gerade ein, die nächste sollte die XL-Box heißen.
Das stimmt, ja. Wo es natürlich problematisch ist. Und ich glaube auch, also es ist ja das erste Mal, dass CD Projekt Red sich an einem First-Person-Spiel versucht, nach dreimal Witcher. Es ist manchmal nicht so ganz rund, und ich sehe das auch. Aber ich bin halt auch noch ein unfassbarer Liebhaber von Skyrim und das ist halt ja auch, also Bethesda-Spiele sind ja auch immer so nicht ganz rund.
Ja.
Aber an sich immer ganz schön, deswegen stört mich das gar nicht so sehr. Und die Story, gut, okay, ich habe auf das Spiel natürlich auch ich glaube, der erste Teaser-Trailer, den habe ich auf der Gamescom 2012 gesehen.
Ach.
Also vor ganzen 8 Jahren. Und ich habe mich da schon, habe ich das schon gesehen und dachte.
Moment mal, war das die Gamescom, wo wir zu zweit waren?
Ich glaube, es war die Gamescom danach.
Ah, okay.
Davor.
Ja.
Ja, ich war nämlich mit einem guten Schulfreund, Robin hieß er, auf der Gamescom. Da habe ich das gesehen.
Rest in Peace, Robin.
Rest in Peace. Nee, der lebt noch.
So, weil du gesagt, er hieß Robin.
Das stimmt. Und ja, seitdem freue ich mich eigentlich auf dieses Spiel. Und ich mag eigentlich auch Cyberpunk das Setting.
Voll, ja. Ey, ich bin auch verliebt. Ich finde es auch supi. Wenn ich so überlege, was so die letzten, also so, was man in einem Jahrzehnt so an Games hat, die einen wirklich interessieren, und ich bin ja schon so eher so der Rollenspieltyp, dann ist es nicht viel. Und ich, vor 10 Jahren war ich einfach 17, so, ne? Ich war halt ein junger Bub. Ich wusste nichts vom Leben und da habe ich Skyrim gezockt. Und wenn man dann überlegt, was in den 10 Jahren rausgekommen ist, was wirklich relevant war, dann war das nicht viel. Also so jetzt ernsthaft so für mich. Und Cyberpunk ist da auf jeden Fall auf der Erwartungsliste halt ganz weit oben gewesen. Aber irgendwie, ich habe den Hype-Train ziemlich gut geritten irgendwie.
Mhm.
Teilweise haben Leute ja dann Sachen gesagt, als das Spiel rausgekommen ist, die völlig enttäuscht waren, wo ich mir gedacht habe, was erwartet ihr denn von einem Videospiel? Denkt ihr irgendwie, dass der Messias, der jetzt vom Himmel herunterscheint, oder was geht bei euch denn? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich zock das ja auf einer Last-Gen-Konsole, also zock's auf PS4.
Mhm.
Und alle, die meckern, sind Jammerlappen, um mal was Kontroverses zu sagen.
Oh.
Es ist eine Typsache so. Wenn dich das abfuckt, wenn du einen kompletten Tag spielst und zweimal irgendwas hängen bleibt und du ein Spiel dann neu laden musst, wenn dich das super abfuckt, dann kann ich das verstehen. Das ist auch in Ordnung. Aber dann so zu behaupten, das wäre unplayable und so, ja, da sind Bugs da, auf jeden Fall. Und ich hatte auch das Glück, so große Probleme wie zum Beispiel, dass der Spielstand kaputt geht, dem irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil ich dann eben doch nicht so viel spielen konnte um die Weihnachtszeit. Aber ja, klar, du musst, also hier und da musst du, es ruckelt, es sind Bugs da, du musst Sachen neu laden, ist halt so. Und ja, es ist nicht perfekt, aber es ist trotzdem ein immer noch relativ kleines, charmantes Entwicklerstudio aus Polen, die innerhalb von 5 Jahren ein riesiges Rollenspiel auf die Beine gestellt haben, in einem Setting und mit einem Gameplay, was für die Neuland war. So.
Mhm.
Und das, ich finde, da kann man auf jeden Fall locker ein Auge zudrücken. Und ja, ich finde das Game mega. Also ich liebe das voll. Das stimmt, ich liebe die Charaktere, ich liebe das, wie du deinen eigenen Charakter gestalten kannst. Dass du selber Einfluss hast und gleichzeitig trotzdem so ein bisschen schon vorher Fleisch bekommst, ja, also so bei Witcher hast du ja immer einen anderen Charakter gespielt und bei den Bethesda-Spielen warst du eigentlich nur wie so ein Gespenst, so was, so eine leere Hülle, die du selbst gefüllt hast, und die haben einen ganz guten Mittelweg gefunden, finde ich. Das Gameplay finde ich interessant und die Welt natürlich, Cyberpunk, geiles Genre, schön mal, ohne Scheiß, überleg mal, du läufst da durch eine Stadt und alles um dich herum bewegt sich. Autos, fliegende Autos über dir drüber, und dann gehst du aus der Stadt raus und siehst die Skyline und siehst dann noch die Autos auf dem Highway und so viel los, so viel Gekrissel. Und voll cool, dass das geht. Voll cool, sowas zu spielen. Auch wenn ich dir manchmal über die Schultern gucke, wenn du am PC bist und ich dann innerlich ein bisschen neidisch bin. Das ist halt nicht so gut, das sieht auf der PS4, aber
ja.
YOLO.
Ja, gut. Das ist natürlich immer das Glück der PC-Spieler, dass das so ein bisschen besser aussieht. Ja, hat aber auch Geld gekostet. Wahrscheinlich auch in bessere Sachen reinstecken können. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube so den Mehrwert von dem, das habe ich schon ausgetestet. Aber ich finde das Spiel halt auch grandios. Hatte am Anfang auch so kurz den Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht, ich weiß gar nicht warum. Und dann habe ich einfach mal in mich gehorcht, was ich eigentlich von diesem Spiel erwartet habe, und habe gemerkt, okay, das ist halt einfach nur noch es ist eigentlich ein Stück Software und das hätte jetzt nicht mein Leben verändern sollen. Und dann dachte ich mir so, ja, unter dem Blickfeld, wo eigentlich jedes Spiel analysiert oder betrachtet werden soll, ich dachte, es ist schon ein ziemlich gutes Spiel. Und das hat mich sehr angesprochen. Also es gibt natürlich ein paar Bugs, und aber ja, Ich hatte auch irgendwie mal was gesehen. Eine Sache, die mich auch am Anfang ein bisschen gestört hat, ist das Gunplay, also wie man so mit den Waffen umgeht und wie man zielt. Und dachte mir auch so, das ist ein bisschen frickelig.
Ja.
Vor allen Dingen, weil ich vorher sehr viel COD gespielt habe im letzten halben Jahr. Und habe gedacht so, okay, das ist nicht das Gleiche, es ist irgendwie ein bisschen schlechter, wo ich dann aber auch gemerkt habe, so, okay, es ist ja ein Rollenspiel und ein Rollenspiel lebt ja davon, dass du besser wirst, erstens, deswegen muss ja am Anfang irgendwie anders sein als am Ende, ich weiß nicht, inwieweit sich das da wirklich verändert, aber dachte mir dann auch so, ich glaube, der Fokus liegt da auch gar nicht so drauf. Auf dem Gunplay, weil du kannst halt sehr viel andere Sachen machen. Dann kannst du noch irgendwelche Leute hacken oder du kannst dir einen Katana nehmen und ein bisschen was Hackfleisch machen. Ja. Und dann fand ich es auch wieder gut. Ja. Oder dachte mir so, gut, okay, das ist halt, also das Gunplay zu vergleichen mit einem COD oder mit einem Battlefield ist halt ein bisschen unfair, weil COD und Battlefield haben ja nichts anderes und das ist das Einzige und das müssen die gut hinkriegen und das ist halt auch das Hauptding, was die hinbekommen wollen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das gesamte Spiel nicht. Aber bei einem Story-Spiel oder was ja immer noch hauptsächlich ein Story-Spiel ist oder das, was mich auch sehr mitgenommen hat in den letzten Monat, war halt die Story und das ist halt gut. Und das haben sie halt hinbekommen, meiner Meinung nach.
Also ich bin ja nicht so der Shooter-Spieler, aber es fällt natürlich auf, aber vor allen Dingen finde ich, fällt es auch auf, wenn du levelst, dass du einfach besser wirst und wenn die Waffen besser werden und also es fühlt sich schon alles flüssiger an, desto höherem Level du bist. Und wenn ich das jetzt vergleichen würde mit Fallout, die ja auch quasi ein Rollenspiel haben, wo du halt auch First-Person shootest, hat Fallout natürlich noch diesen WATS-Modus, der das so ein bisschen auffrischt und auch ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass ganz viel Gunplay halt eben auch ein bisschen hakelig ist in Fallout, finde ich das verglichen damit viel angenehmer. Und ich finde der Fluss, der sich irgendwie ergibt aus dem Kampf, finde ich bei Cyberpunk super cool. Gerade auch, wenn auch andere Elemente reinkommen, also abgesehen vom Shooter-Dasein. Was ja auch bei Witcher ganz gut funktioniert hat, wenn du so diese magischen Sachen noch mit reinballerst, die dann auch irgendwie so ein bisschen natürlich in den Kampf irgendwie reinkommen, desto besser du wirst, desto höheres Level du bekommst und das fand ich jetzt auch bei Cyberpunk eigentlich so. Also so, das hat mich nicht so gestört. Aber mich interessiert das Gameplay eh nicht, eher weniger, sondern eher die Story und die Welt. Das ist eher mein Ding. Ja. Naja. Und man wusste natürlich, dass Keanu Reeves dabei ist, aber welche Rolle er spielt, ist schon irgendwie faszinierend. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich mal so eng mal wieder Keanu Reeves Teil meines Lebens, meines Alltags wird. So habe ich das Spiel auch jemandem erklärt, der es nicht kannte, dass halt Keanu Reeves in einem Kopf ist. Das hört sich irgendwie faszinierend an schon, wenn man das so sagt.
Das stimmt.
Und was du auch hype-technisch, man muss auch sagen, finde ich CD Projekt Red sehr gut, wow, ich habe es das erste Mal in diesem Podcast flüssig ausgesprochen, CD Projekt Red. Ich finde, dass sie halt marketingtechnisch sehr viel richtig machen. Ich glaube, dieser Fabian Döhler arbeitet ja auch für die. Und auch dieses ganze letzte Gamescom, diesen Jacken und dass sie irgendwie Jacken verschenkt haben, die auch ziemlich geil aussahen eigentlich. Und auch jetzt, dass Leute sich beschweren und die sagen so, ja, ihr könnt PS4-Version des Spiels zurückgeben, kriegt das Geld wieder. Das sind ja schon so Sachen, da merkst du so, das Studio ist für viele sehr viel sympathisch. Jetzt ist ja so ein bisschen rausgekommen, dass sie vielleicht mit ihren Mitarbeitenden nicht immer so ganz gut umgegangen sind. Zumindest war vor Release immer so, das waren für viele CD Projekt Red ein sehr sympathischer Verein, so sehr sympathische Firma. Und dadurch, dass sie auch marketingtechnisch, finde ich, vieles gut gemacht haben, ist vielleicht der Hype dann auch so groß geworden, dass genau, dass viele sich dann im Nachhinein denken, ist ja doch nicht der heilige Gral, sondern auch nur ein Videospiel.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich glaube, das müssen wir irgendwann mal auf eine eigene Folge verschieben.
Ja, lass machen.
wenn man damit fertig wäre. Aber jetzt zurück.
zu Star Wars. Mal wieder, ey. Mal wieder ins gute Alte. Ja. Ins Universum. Ins Universum, gute Alte. Genau. Vor einer langen Zeit.
In einem Universum weit, weit entfernt. Möchtest du etwa noch etwas zu trinken haben?
In Galaxien weit entfernt. Ja, sehr gerne.
Kommt es jetzt in die Outtakes? Ich beschreibe, wie der hosenlose Yannick gerade zum... Natürlich. Ach, das ist keine Unterhose.
Nein, das ist eine Schlafanzugshose.
Okay, der Schlafanzugshosen-Yannick.
Ist halt keine Erwachsenenhose.
Ja, das stimmt, das ist keine Erwachsenenhose. Da sind wir
Danke
wieder.
Star Wars. Star Wars. Prequels. Wir fangen eigentlich so an, wir fangen so an, wie man meiner Meinung nach nicht die Filme schauen sollte mit jemandem, der noch nie die Filme gesehen hat.
Also mit Episode 1.
Sollte man nicht anfangen.
Nicht?
Nee.
Okay. Also wir haben ja eigentlich mit Episode 7 angefangen.
Ja.
Das ist so das stimmt. Ganz Falscheste.
Stimmt, Sequels haben wir ja schon.
Das stimmt.
Stimmt, ja. Ja, ist noch blöder. Aber ja, egal. Hey, das Beste zum Schluss.
Genau, ihr müsst es eigentlich genau andersrum machen, genau. Wie wir das jetzt auch, also sollte bis zu unserer OG-Triologie, wow, ich bin am Reimen, nicht die Welt untergehen und ihr sie auch noch hören können, dann müsstet ihr es eigentlich genau andersrum machen, wie wir sie euch vorgestellt haben. Also OG, Prequels, Sequels, das ist die richtige Art und Weise, die Filme zu schauen.
Ja, aber wenn die auf Spotify später das hören, dann und die Liste rückwärts runterhören, dann.
Das stimmt, ja. So wie die Liste euch das vorschlägt, so müsst ihr die auch gucken. Ja.
Wir kehren zurück ins Jahr 1999. George Lucas hat gedacht: Star Wars, das lief doch so gut, machen wir nochmal. Und.
Weil das ja auch schon vorher geplant hat. Nochmal ja. Star Wars Sachen zu machen.
Ist mir egal, aber so stelle ich mir das vor, dass er gesagt hat, ist doch gut, machen wir nochmal. Und neue Trilogie, 99, kommt der erste raus, Die dunkle Bedrohung. Wann hast du den das erste Mal gesehen? Weißt du das? Hast du das mitbekommen? Wie alt warst du eigentlich, als der rauskam?
Wie alt ich war? Ich war 4.
Okay. Hast du nicht mitbekommen?
Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Ich glaube, da habe ich noch andere Sachen interessant gefunden. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau dran erinnern, an was, weil ich dann doch relativ jung war.
Teletubbies.
Ja. aber ja, ich habe ihn, glaube ich, gesehen mit irgendwann in der Grundschule. Also mit, jetzt muss ich überlegen, Tim Engelmann war das auf jeden Fall.
Hier die Namen, die du alle droppst.
Ich droppe mal Namen, ja, das stimmt. Das ist mein Privatleben. Ich kann auch erzählen, dass ich sehr große Füße hatte.
Was?
Ich weiß auch nicht, warum. Aber wann ich den genau gesehen habe, ich glaube 7 oder 8, irgendwie sowas. Und dann auch nicht so wirklich aktiv, sondern eher so im Hintergrund. Und man hat dann im Vordergrund mit irgendwelchen Sachen gespielt. Okay. Aber ich war auf jeden Fall sehr verliebt in die Filme. Ich fand die sehr gut.
Ich kann mich auf jeden Fall auch noch, also ich kann mich dran erinnern, als der rauskam, ich kann mich auch dran erinnern, mein 6. Geburtstag, da habe ich ein Darth Vader Spielfigur bekommen. Hatte also, glaube ich, auf jeden Fall schon Star Wars vorher gesehen gehabt, aber ich glaube auch nur so am Rande und fand das halt cool, aber war jetzt nicht so, ich hatte wahrscheinlich auch nicht alles gesehen. Und dann habe ich gehört, es kommt neue Star Wars ins Kino. Und ich wollte halt als Kind wirklich ins Kino, aber ich durfte halt nicht. Weil in der Fernsehzeitung, wahrscheinlich TV Spielfilm, war ein Bild von Darth Maul. Und ich habe Darth Maul gesehen, dachte mir so, Alter, sieht der krass aus. Das muss ich mir angucken. und meine Eltern so, was? Das Kind soll sich so ein fieses Monster angucken? Nein, das können wir nicht erlauben. Deswegen habe ich es leider nicht im Kino gesehen, hab aber in der Grundschule behauptet, ich hätte ihn gesehen. Daran kann ich mich noch erinnern, dass ich dreist gelogen habe, dass ich diesen Film gesehen habe.
Unfassbar.
Und ja, war wirklich, ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie ich Darth Maul gespielt habe, ohne überhaupt, also zu wissen, wie der heißt und den Film gesehen zu haben, einfach nur basierend auf dem, was ich in der Fernsehzeitung gesehen habe. Und ja, weiß auch gar nicht mehr dann, wann es das erste Mal war, wo ich ihn gesehen habe, aber er hat auf jeden Fall auch mich genau da abgeholt, wo ich war, nämlich ich war interessiert an Star Wars und ich genau da hat er mich gekriegt.
Aber Episode 1.
Ja, Episode 1. Wie fängt der nochmal an? Ach ja, genau, also wie der anfängt, weiß ich noch. Also das schon die witzig, man hat den so oft gesehen, aber irgendwie ist das, es gibt ja diese Aliens, die auf diesem komischen Raumschiff sind, das ist ja nicht das Imperium, aber die sind ja irgendwie, was machen die denn? Die sind irgendwie
das
böse.
Das ist die Handelsföderation.
Wirklich? Die Handelsföderation sind die Bösen?
Ah, okay. Mit einem Vizekönig, was ich immer noch den geilsten Titel in Star Wars überhaupt finde.
Ja, diese beiden lustigen Aliens, die ja dann auch irgendwann nochmal später auch mal auftauchen. Genau, und zwei Jedis sind quasi abgesandt, um als Diplomaten sind sie abgesandt, um mit denen zu reden. Und das ist dann eben der gute Obi-Wan Kenobi, der damals noch ohne Bart und mit lustigem 90er-Jahre-Zopf Rattenschwänzchen über dem Ohr. Ein Padawan ist. Und sein Meister Qui-Gon Jinn, immer noch der geilste Name überhaupt. Ich bin so schlecht in sowas, ne?
Soll ich übernehmen?
Erzählen. Ja, bitte übernehmen. Ich reiche das Laserschwert weiter.
Genau, also es gibt eine Blockade von der Handelsföderation, weil die das ist, glaube ich, auch bei der ersten Episode immer ein Problem, was Hardcore-Fans nicht so gut finden. Die blockieren halt Naboo, weil es irgendwelche Zölle gibt, die nicht so gut sind. Und deswegen werden Qui-Gon Jinn und Obi-Wan auf ein Schiff. Das für mich fand ich immer, es sah aus wie der Todesstern mit so einem Ring drumherum.
Ja, ja. Wie so der Saturn, der Todessaturn. Ja,
der Todessaturn.
Ganz klein.
Genau, nur ein kleiner. Also jetzt im Gegensatz zu einem Haus recht groß, aber im Gegensatz zu einem Todesstern recht klein. Auch im Gegensatz zu einem normalen Saturn recht klein. Naja, ich komm vom Wege ab. Genau, und die sind da und auf einmal werden sie von Druiden angegriffen. Und
Roger, Roger.
Heititai, dubdidu, oder es wird eine Invasion von Naboo vorbereitet und Qui-Gon und Obi-Wan schleichen sich auf zwei unterschiedliche Truppentransporter, die Druiden, warum auch immer die da Luft bekommen, aber das ist ja auch egal. Ist ja Star Wars. Star Wars ist ja vor allen Dingen eine Opera. Opera, genau. Cool, im Gegensatz zu so Hard Science Fiction wie Star Trek, oder? Nein. Genau, schleichen sich da drauf, dann sind sie auf Naboo und merken so, okay, dies und das. Also trifft Qui-Gon. Ja, genau. Also sie treffen einen Jar Jar Binks. Jar Jar Binks sind dann unter Wasser in so einer Unterwasserstadt. Das sieht auch sehr schön aus. Und merken so, okay, sie können durch den Planeten durchschwimmen. Oder mit so einem
durch den Planeten Boot.
Durch den Planetenkern und müssen die Königin Amidala.
Prinzessin ist sie?
Oder? Nee, Königin.
Königin eigentlich? Ist Königin, okay, ja. Warum ist sie mal im Kopf Prinzessin?
Weil sie recht jung ist. Ja, und weil das auch wieder ein sehr komisches, also wenn man drüber nachdenkt, ein sehr komisches Herrschaftssystem ist, weil sie irgendwann zu alt ist, um Königin zu sein, aber ist ja auch egal. Und genau, sie warnen sie auf jeden Fall davor, dass die Handelsföderation sie fangen wollen und flüchten dann. Genau. Dann wird irgendwann R2-D2 auch eingeführt. Der einzige Druide, der irgend so ein Ding überlebt, ist ja auch egal. Und landen auf dem Wüstenplaneten Tatooine, weil sie angeschossen werden, aber Ersatzteile brauchen. Und da wird der zweite Hauptcharakter, der dritte, Padme ist ja auch ein, oder Königin Amidala heißt eigentlich Padme mit Vornamen, der dritte Hauptcharakter eingeführt, Anakin.
Es gibt drei Hauptcharaktere?
Ja, Obi-Wan, Padme und Anakin. Um die drei geht's eigentlich immer.
Ja, aber ist Qui-Gon nicht. Na gut, aber
ist. Qui-Gon ist im ersten Teil auf jeden Fall auch noch ein Hauptcharakter, aber da kommen wir noch zu, warum er in dem zweiten Teil nicht kein Hauptcharakter ist. Oh, Dinge passieren. Oh. Und dann merken sie, ja, die Teile kriegen sie von einem. Oder können sie bekommen von einem etwas komischeren Alien, der ihnen aber die Teile eigentlich nicht geben möchte. Und dann gibt's eine Wette, glaube ich, zwischen Qui-Gon und ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist so ein blaues Fliegeding auf jeden Fall. Genau, dass wenn sie ein Rennen gewinnen, bekommen sie die Teile oder dann bekommen sie genug Geld. Genau, und Anakin fliegt dieses Rennen dann, ist also ein kleines Kind. Ich würde es mal auf 9 bis 11 Jahre schätzen. Ich weiß es nicht. Genau, und gewinnt das Rennen auch. Juhu, juhe. Sie können fliehen, aber Anakin muss seine Mutter verlassen dafür.
Weil Schmie, der geilste Schmie. Name der Welt. Schmie Skywalker.
Genau, und während der gesamten Sache bemerkt auch Qui-Gon, oh mein Gott, Anakin hat sehr viele Midi-Chlorianer. Er ist der Auserwählte der Jedi, der die Macht ins Gleichgewicht bringen soll. Genau, sie fliegen also wieder weg, fliegen, glaube ich, dann nach Coruscant und dann wird eine sehr wichtige Person auch eingeführt, und zwar dann noch Senator Palpatine, auch von Naboo. Genau, der dann merkt so, ach ja, gut, okay, es gibt Probleme, wir müssen irgendwie was machen. Das geht ja jetzt nicht, dass die Handelsföderation hier Planeten einfach übernimmt und eine Invasion startet. Und Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Anakin, warum auch immer, und Padme fliegen wieder zurück, weil Anakin
will oder soll ausgebildet werden als Jedi, weil Qui-Gon das sagt.
Genau,
ja. Weil er so wie Midi-Chlorianer.
Genau, also Qui-Gon übernimmt, glaube ich, auch vor dem Rat der Jedi die
Verantwortung.
Verantwortung, genau, dankeschön. Mein Hirn funktioniert manchmal sehr komisch. Und für ihn, und deswegen kommen sie alle wieder zurück. Es gibt einen großen Kampf. Anakin zerstört Todessaturne. Und Padme kommt wieder in den Thronraum und ist dann irgendwie wieder Königin. Und die Gungans, die andere große Rasse auf Naboo, die ich jetzt vergessen habe, die wahrscheinlich sehr viele Star-Wars-Fans auch vergessen wollen, bekämpfen irgendwelche Druiden in einer großen Schlacht auf einem Windows 98 Wallpaper Umgebung.
Oh, safe.
Und dann kommt die großartigste Szene eigentlich aus der ersten Episode, und zwar ist es der Kampf zwischen Obi-Wan, Qui-Gon und Darth Maul, dem Antagonisten, wo die Jedis merken, schon früher gemerkt haben, die Sith, die Erzfeinde, die es immer hatten, sind wieder aufgetaucht nach jahrtausendlange Stille, Ruhe, was auch immer. Ja, sie bekämpfen sich in einer sehr guten Choreografie-Kampf. Und Spoiler Alert, aber dieser Film ist natürlich auch schon bald 22 Jahre alt, deswegen,
Alter,
wer den Film nicht gesehen hat und das vorher sieht, sorry, Qui-Gon Jinn stirbt.
Nein! Meister!
Durch ein Laserschwert in den Bauch, und Obi-Wan übernimmt die Aufgabe von Qui-Gon Jinn, Anakin auszubilden, was Böses nach sich ziehen wird.
Böses ist im Busch.
Aber da kommen wir am Ende noch zu. Und genau, Darth Maul wird besiegt, er wird halbiert. Für alle Leute, die nur die Filme gesehen haben, stirbt er. Und für alle, die auch animierte Kinderserien mögen, stirbt er nicht. Aber genau, das ist dann das Ende des Teils, und Anakin darf anfangen, ausgebildet zu werden. Obi-Wan übernimmt die Ausbildung. Und Yoda, der auch in der Originaltrilogie ein kleiner grüner Jedi-Meister, und Mace Windu, die Nummer 2 im Jedi-Orden, sagen, es könnte gar nicht so gut sein, was da passiert. Und wir vertrauen ihm noch nicht so ganz, aber wir müssen gucken. Wir müssen in die Macht vertrauen, dass es so funktioniert.
Ja, das hat mir auch meinem kleinen Kinderherz wirklich wehgetan. Daran kann ich mich noch erinnern, wie als das erste Mal, hast du Qui-Gon gesehen, und ich habe ihn gesehen, dachte mir, okay, das ist jetzt mein Lieblingscharakter aus diesem Franchise. Ja. Offensichtlich ist der coolste Charakter, den es gibt. Der hat ein grünes Laserschwert, der ist irgendwie weise. Ich mag den. Qui-Gon Jinn ist jetzt mein Lieblingscharakter. Und dann stirbt er.
Dann kam Darth Maul, und du dachtest,
ja. Darth Maul, und denkst ja so, okay, Darth Vader war cool, aber Darth Maul sieht irgendwie der sieht aus, wenn, also der sieht aus wie so eine Bulldogge, und mit diesem Doppellaserschwert. Das ist ja als Kind, Laserschwert und dann Doppellaserschwert. Das ist so, what? Es ist wirklich so, als ob die dein Kindergehirn lesen können und genau wissen, das wollen Kinder. Die wollen Doppellaserschwert haben.
Ja, ein einfaches Laserschwert ist ja schon so unnormal mega, cool ja. Und dann hast du doppeltes. Deswegen ist es schon mal doppelt so cool als unnormal cool.
Ja, also. Es ist crazy, einfach ist verrückt. Und der stirbt dann auch noch und denkst, okay, ihr habt den coolsten Bösewicht, den ihr hättet machen können nach Vader, habt ihr gemacht und dann stirbt er. Aber gut, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass er stirbt, weil er hatte ja auch nie viel zu sagen. Mhm. Von daher wäre es vielleicht eher den Bach runtergegangen, wenn er den Mund aufgemacht hätte. Aber ja, so bleibt er in Erinnerung als ein furchtbar schlimmer Mensch, der aber trotzdem cool war. Wie es im Film manchmal so ist. Ja.
Ja, eigentlich glaube ich auch einer der Filme, die so alteingesessene Fans in den Prequels sehr ungern schauen, sage ich jetzt mal.
Ja, mit alteingesessenen Fans würde ich behaupten, das sind alles die, die schon erwachsen waren, als der Film rausgekommen ist und die den erwachsen gesehen haben.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Weil ich, meiner Meinung nach, ist dieser Film im Star Wars-Universum einfach ein richtig guter Kinderfilm. Weil er, glaube ich, auch die zielgruppentechnisch am ehesten Kinder anspricht. Mm. Und nicht nur wegen Jar Jar Binks. Und trotz dieses ganzen politischen Gedöns schafft er das. Und ich finde tatsächlich auch so studiotechnisch ganz smart, weil der erste, finde ich, für Kinder am meisten watchable ist und dann quasi mit dem Großwerden der Kinder, die auch die anderen Filme sehen können.
Das stimmt,
ja. Ja, aber um mit der Tür ins Haus zu fallen, ich tatsächlich, das ist mein Lieblingsfilm von den Prequels. Ich finde den, ich liebe den immer noch. Mm. Ich verstehe schon, ich kann das fühlen, die Schwächen. Ich kann das verstehen, dass wenn sie auf Tatooine sind und Anakin da sein Rennen fährt, dass das für viele so ein Loch war in dem Film. Also jetzt von der Erzählung her. Mm. Ich finde diese Rennen großartig gemacht, soundtechnisch und auch visuell. Also wirklich, was sie da 1999 CGI-technisch auf die Beine gestellt haben, diesem Pod-Rennen, es ist unfassbar gut gemacht einfach. Das gab's zu der Zeit so nicht und auch danach erstmal ein paar Jahre nicht so auf dem Niveau.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, ich verstehe auch, dass Jar Jar Binks vielleicht problematisch Comic Relief ist. Aber hey,
ja, ich also ich mag die Prequels halt unfassbar von Star Wars, weil ich damit aufgewachsen bin und der großen Schritte in meinem Leben war, wo ich gemerkt habe, so okay, mein Papa mag Star Wars nicht, ich guck's mir an, aber ich mag
Star Wars.
Also nicht alles, was mein Papa nicht mag, muss ich auch nicht mögen.
Ah, okay.
Und das war ganz schön, da irgendwie selber zu kommen, selber
erwachsen zu emanzipieren.
Und, ja, genau.
Von seinen Eltern.
Von seinen Eltern mit 7.
Aber zum Beispiel, das, du sagst, du liebst die. Meine Beziehung zu den Prequels ist so ein bisschen, neutral wäre falsch, aber so eher so durch die Mitte. Es gibt Sachen, die finde ich cool und ich bin damit aufgewachsen und ich mag das auch. Und es gibt viele Dinge, die ich sehr wertschätzen kann. Aber es gibt auch viele Dinge, die mich ein bisschen stören an den Prequels oder die ich schwierig finde. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Ziel für die nächste Stunde oder wie lange wir noch reden. Vielleicht mal,
zeigen,
mal wieder zu einem Punkt zu kommen. So. Was halte ich denn jetzt eigentlich von denen? Was ist jetzt eigentlich meine Meinung? Weil ich habe die ziemlich, also ich habe die vor kurzem noch gesehen, weil meine Verlobte die noch gar nicht gesehen hat. Und ich gedacht habe, bevor wir heiraten, muss die auf jeden Fall. Nein, Spaß. Nee, aber.
Das ist ein Spaß.
Auf jeden Fall nochmal Star Wars mit ihr schauen. Und das mit jemandem schauen, der sie noch nie gesehen hat, war auch irgendwie interessant. Hat mir nochmal einen anderen Blick auch auf die Filme gebracht. Aber ich würde gerne noch jetzt mit einer eigenen Meinung rauskommen aus dieser Podcast-Folge, ehrlich gesagt.
Gerne. Ich habe auch sehr viele Videos dazu geschaut über Star Wars, also dieses Meta-Ding von Fans. Und bin auch an einen Punkt gekommen, wo ich merke, so, okay, ich verstehe, was George Lucas machen wollte. Der Regisseur und Erschaffer von Star Wars, George Lucas. Und muss sagen, ich irgendwie ergibt es Sinn. Ich verstehe auch, dass nicht jeder das mit der gleichen Brille schaut wie ich. Und dass es bestimmt auch problematische Sachen gibt da drin. So manchmal der Dialog oder die Dialoge. Das hat George Lucas auch von sich selber gesagt, dass er halt Dialoge nicht gut schreiben kann. Aber irgendwie kann ich da auch dran vorbeigucken, weil ich irgendwie mir denke, so das ist halt irgendwie so. Also es ist ja eh ein Film, der so fern von dieser Welt ist, deswegen sind halt auch irgendwie, also passt es fast für mich, dass halt die manchmal die Konversationen halt auch einfach nicht passen und irgendwie viel zu komisch geredet wird. Ich weiß, dass ich da sehr viel Scheiße einfach mit sehr viel Weggucken akzeptiere.
Ja.
Ja.
Ja, aber wenn man, also so, ja, und um schützend vor dich zu springen an der Stelle.
Danke für die ganzen Hater, die jetzt schon in den Kommentarspalten.
Aber das macht man ja bei allen anderen Sachen auch. Also so, auch ein Tolkien, unsere allererste Folge, der hat ja auch einen Schreibstil, der ist auch fragwürdig. Der ist auch manchmal nicht so geil, wie der schreibt. Und trotzdem sind die Geschichten, die er erzählt, großartig. Und manchmal trifft er genau den Ton, den er treffen muss. Und trotzdem hat er einen interessanten Stil.
Ja.
Und so ist es ja bei allem irgendwie. Und gerade, ja, so ist es bei allem so ein bisschen. Es ist ja nicht immer alles überall hochklassig. Und ich finde, gerade bei den Prequels sind natürlich manchmal Dialoge. Also manchmal hat er natürlich so den Hang zu so einem dramatischen, pathetischen Swag, der manchmal halt irgendwie ein bisschen eklig ist, sich das anzugucken. Aber letztendlich ist es auch so ein Epos, so ein Fantasy-Epos. Und das, da kann man auch mal drüber hinwegsehen, finde ich.
Ja. Genau. Meine ich auch. Aber
ja. Ich weiß nicht, letztens habe ich mich, das ist eigentlich dann schon Episode 3, aber mich mit jemandem, wir haben uns über, ich habe mich mit Leuten über Feminismus und Filme unterhalten und dann haben wir auch darüber gesprochen, dass wenn in Episode 3 Anakin ist irgendwie schweißgebadet nach dem Aufstehen und ist so ein Oberkörper frei und sieht so richtig ranzig aus und es gibt, also Padme steht dann auch auf aus dem Bett und ist einfach so, hat so ein Nachthemd an mit so Perlen, was super unbequem sein muss, ist perfekt geschminkt, hat so eine Hochsteckfrisur und kommt gerade aus dem Bett und so, wo du auch denkst, ja, das ist schon alles ein bisschen dumm, aber so ist das Leben, manchmal ein bisschen dumm.
Das stimmt.
Okay, wir zur Episode 1, Entschuldigung.
Genau, ja. Episode 1, muss ich sagen, ist ja eigentlich, komischerweise auch in meiner Kindheit war das nie so der Film, den ich am liebsten geschaut habe, weil ich halt immer Klonkrieger mochte. Da kommen wir in Episode 2 zu.
Ja. Da bin ich gespannt drauf, darüber mit dir zu unterhalten.
Egal. Aber sonst an sich, also auch als Film, muss ich sagen, oder meine Erinnerung daran, ich habe ihn ja jetzt lang nicht mehr gesehen, muss ich sagen, also ist. Er gehört dazu. Ich finde auch an sich so, was aufgebaut wird, so der Charakter von Anakin, in dem es ja eigentlich primär in den Prequels geht, dass so auf seinen Weg ein Stück weit gut aufgebaut wird, weil er merkt so, okay, das, was da ja aufgebaut wird, ist so, okay, er hat Angst, seine Mutter zu verlassen, oder Angst um seine Mutter, will eigentlich gar nicht weg, aber muss weg, weil er irgendwie zu größerem bestimmt ist. Und seine Mutter nicht mit kann. Und da dieses Problem, dass er zu gebunden an seine Mutter ist. Das ist was nachher bei Nee, das nachher irgendwie so ein bisschen nochmal Thema werden könnte, wenn ich es nicht vergesse, das schon aufgebaut wird, was auch sehr gut ist. Weil es gibt da auch immer so das Problem, wenn sie da vor den Rat der Jedis, also das höchste Gremium dieser Organisation der Friedenswächter in Anführungszeichen, stehen, wo gesagt wird, er ist zu alt, er hat schon zu viele Bindungen an diese Welt und er kann nicht mal ausgebildet werden, weil das musst du nicht machen. Und da kommt auch Qui-Gon Jinn als Charakter, ist sehr voll wichtig, weil er sagt, so, also du kannst doch nicht ohne Bindung durch die Welt gehen und das ist nicht schlimm, ich nehme ihn unter meine Fittiche und ich bilde ihn aus. Und tragischerweise stirbt dann sein Mentor eigentlich. Mhm. Und jemand muss es übernehmen, der seinen Mentor vielleicht auch gar nicht so versteht.
Mhm. Ja. Ja, ich finde gerade, und das finde ich so spannend, dass auch gerade bei den Prequels ist es auch ein durchgängiges Thema, da kommen wir vielleicht nochmal später zu auch, aber dass du ganz viel über Charaktere, ganz subtil du auch Dinge erfährst über Charaktere und dieser ganze Jedi-Orden und diese Jedi-Religion und auch wie das auch politisch Einfluss genommen hat, also dass Jedis nicht einfach nur irgendeine Religion sind, die da irgendwie ihr Ja und Amen machen und da ist auch so ein bisschen Karate noch mit dabei, mit Laserschwert, sondern dass sie ja quasi eine richtige Institution sind, die ja auch für den Rat, also für das demokratische Organ auch mit unterwegs sind und dass ja auch teilweise jedes in da eine unterschiedliche Verhältnis zu haben und dass Qui-Gon jemand ist, der auch viel, ja, ich weiß, ist schwierig das zu sagen, aber so ein bisschen so eine existenzialistische Art manchmal auch hat oder dass er irgendwie nicht so klar ist oder so hart ist damit, dass ein Jedi muss jetzt ganz asketisch leben und der darf auch nichts anderes machen und der muss immer nur beten und sein Laserschwert schwingen und so, sondern auch irgendwie ein bisschen Mensch sein darf er dabei so. Und das ist irgendwie faszinierend an Qui-Gon und das finde ich auch dann so cool, dass er derjenige ist, der Anakin quasi mitnimmt und die anderen das eher kritisch sehen und manche das verstehen können, manche eher dagegen sind, aber dass Qui-Gon so dafür kämpft, dass dieser Anakin mit, also so quasi ausgebildet werden darf, das finde ich schon faszinierend und das muss ich auch ehrlich sagen, das fehlt mir manchmal, auch wenn ich mir jetzt so die Marvel-Filme zum Beispiel anschaue, auch ein modernes Franchise, wo sehr viele Filme rausgekommen sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Star Wars und auch andere Filme in der Vergangenheit es viel besser hingekriegt haben, so viel subtiler, in ganz, ganz wenig, durch ganz, ganz wenig Screentime, trotzdem so dreidimensionale Charaktere irgendwie schaffen zu können oder zumindest zweidimensionale Charaktere schaffen zu können. Und sorry, jetzt bin ich so ein bisschen. Aber das mag ich auch so an Qui-Gon. An der Stelle. Ja.
Ich muss einmal kurz eine Notiz schreiben. Damit ich bei der letzten Episode auf jeden Fall was im Kopf habe, was sehr wichtig ist beim Charakter von Qui-Gon. Weil Qui-Gon finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Charakter. Für die Trilogie, obwohl er nur im ersten Teil mitspielt. Beziehungsweise im dritten Teil gibt es ja noch einen Name-Drop.
Ja, stimmt.
Aber so an sich jemand, der halt klar auch dem Jedi-Rat, so dem höchsten Organ dieser Organisation oder Institution entgegensteht und sagt so, ich bin halt fundamental gegen, auf einer fundamentaleren Art und Weise gegen die Politik, die er auch macht. Mhm. Weil das ja auch sehr viel, dass die Jedis ausmacht, den Jedi-Rat ausmacht, dass sie Macht auf den Senat, das höchste politische Gremium in der Welt von Star Wars ausüben möchte, weil sie denken so, okay, sie möchten die helle Seite der Macht schützen und als gut darstellen oder was auch immer. Und deswegen halt sehr politisch auch sind und Qui-Gon da manchmal meint so, okay, also wir dürfen nicht nur abseits von jeglichen Beziehungen leben, sondern wir müssen diese Beziehungen auch leben und die auch wählen und nicht, es geht nicht nur darum, irgendwie in so einem luftleeren Raum der Politik zu agieren, sondern das auch richtig bei den Menschen vor Ort zu machen. Ja, genau.
Das ist faszinierend. Aber ich mag zum Beispiel, weil du vorhin auch Anakin gesagt hast, ich finde Anakin im ersten Teil so ein bisschen, das ist halt Baby-Jesus irgendwie. Der ist halt lieb zu allen, der ist halt, der hilft den Fremden, die ins Dorf kommen und so. Und später, wenn man dann zu den anderen Teilen kommt, dann denke ich mir, ist das dieselbe Person? Aber,
ja. Er baut sogar C-3PO.
Das finde ich auch cool. Als Kind fand ich das einfach mega geil. Das so im Nachhinein denke ich mir, das ist schon irgendwie komisch, dass sie versucht haben, so alles, was in Star Wars da war, schon bei den Prequels schon irgendwie vorkommen zu lassen. Aber damals war es das Größte, wenn du gedacht hast, was, C-3PO wurde von Anakin gebaut? Von Vader? Der hat C-3, wie krass das denn?
Stimmt. Ja.
Vielleicht noch einmal zu den Shitstorms, die es so gab, damals, als Episode 1 rauskam.
Jar Jar Binks.
Genau. Jar Jar Binks, was ist dein Verhältnis zu Jar Jar Binks?
Seit der Darth Jar Jar Theorie ein sehr gutes.
Oh, fühl ich, ja.
Ja, also das ist eine Filmtheorie, dass George Lucas eigentlich Jar Jar Binks als Negativ-Spiegelbild aus der OG-Trilogie von Yoda bauen wollte, also dass Jar Jar Binks der eigentliche Bösewicht ist, so der hinter allem steht, der oberste Sith, also der ist ein sehr komisches Wort, das ich wahrscheinlich auch niemals aussprechen lernen werde.
Sith.
Naja, ist also der Meister von Darth Sidious, dem eigentlichen Antagonisten der ersten der Prequels. Aber sonst, er redet halt komisch, was aber jetzt auch nicht unbedingt neu ist für Star Wars. Yoda redet auch komisch. Und was dazu natürlich noch kommt, ist, er ist manchmal zu witzig, aber Star Wars war halt auch immer witzig. Also für mich, als ich den Film gesehen habe, das war halt immer so ein Charakter, der war halt dabei. Aber ich hab die Filme natürlich auch immer nur geschaut, als ich sehr klein war oder noch relativ jung war. Und da habe ich sie das erste Mal geschaut und habe mir dann auch immer gedacht, ja gut, okay, ich habe mich gefragt, warum er in der Story eigentlich dabei ist. Ja, das habe ich bis heute noch nicht. Deswegen habe ich das eher so als gegeben genommen, dass er dabei ist und das auch nicht so wirklich hinterfragt, aber was ich damit sagen wollte, ich glaube, ich habe keine Meinung zu Jar Jar Binks.
Okay. Ja, er ist halt so dieses klassische Comic Relief so, ne? Dieses so, wir machen Comedy, wir machen da so einen lustigen Clown irgendwie rein. Und in der Story haben sie ihn ja, finde ich, ganz gut eingebaut, dass er ja den Jedis irgendwie, also so, gut, theoretisch könntest du diese ganze Gangan-Side-Story weglassen, es würde trotzdem funktionieren, irgendwie. Aber ja, ich finde es schon irgendwie merkwürdig, so diesen plumpen Slapstick-Humor da auf einmal zu haben. Als Kind ist mir das natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Als Kind fand ich ihn halt lustig. Der war halt da, war halt lustig, ist doch in Ordnung. Im Nachhinein habe ich dann auch irgendwie ein bisschen verstanden, wo so die Kritik herkam. Aber will mir jetzt auch nicht die Mühe machen, das mit so einem Blick zu schauen, wie damals Erwachsene den 99 gesehen haben. Wenn die das doof fanden, fanden die das doof. Ich habe damals gehört auch, dass Leute die Ewoks doof fanden bei Return of the Jedi. Weil die zu süß waren. Die waren ja an Kinder und Frauen adressiert in Kinos. Das ist ja nicht cool genug.
Und klein und plüschig, das ist auf jeden Fall was nicht männlich ist. Männlich ist Whisky trinken und Brustbehaarung.
Und Han Solo, der zuerst schießt. Ja. Nee, auf jeden Fall. Und
der auf den Satz, ich liebe dich, nur mit ich weiß, antwortet.
Ja, auf jeden Fall, also so, heutzutage holt mich Jar Jar Binks nicht mehr ab, aber als Kind hatte das gemacht. Go for it, so, der Rest ist auch egal. Ich fand es halt nur krass, zum Beispiel, dass der Darsteller damals, Ahmed Best, der ihn gespielt hat, damals, oder es gibt so ein Interview, wo er so ein bisschen davon erzählt, dass er vor dem Film so ein bisschen auch von Leuten außerhalb gesagt bekommen hat, so, boah, das, was du machst, ist total krass, du spielst bei Star Wars mit, dieses Motion-Capturing-Ding, also dass du quasi, oder Motion, ich weiß nicht, ob da überhaupt Motion-Capturing das da schon so gab, aber dass du einen Charakter memest, der halt irgendwie digital, also du digitalisiert quasi auf der Leinwand erscheinst, dass es schon auch was Besonderes war und dann auch in diesem ganzen Star Wars Ding und das wird die Zukunft. Und dann spielt er das und er bekommt halt ganz viel Kritik von den Fans. So, ne? Und er spielt in diesem Film und kriegt erstmal einen von Latz geknallt. So. Und der Schauspieler hat dann im Laufe der Jahre tatsächlich eine Depression entwickelt und ich glaube sogar Suizidversuche hinter sich hatte.
Also ich erinnere mich auch an ein Video von ihm.
Und das fand ich so krass, auch so dieses, keine Ahnung, so dieses diese Art und Weise, wie auch ja in der Öffentlichkeit Leute dann auch diskutieren, auch gerade im Internet, oder Fans oder Kritiker, Kritikerinnen, die dann irgendwie ja, so sich so ein bisschen fühlen, als wären sie irgendwie allein in der Welt. Und ja, dann, ja, das war irgendwie total faszinierend, von ihm mal zu hören, wie er das wahrgenommen hat und was das mit ihm gemacht hat auch, dass er dieser Kritik dann ausgesetzt war damals. Das fand ich auch krass. Und
ja. Das stimmt. Ja, das ist auch, da merkt man manchmal, dass das was heutzutage eigentlich fast normal ist, das Haten im Internet.
Ja,
damals
ja.
Damals gab es schon das Internet.
Das wow. Ja. Aber Shitstorms waren nicht auf der Tagesordnung wie heute.
Aber dass Shitstorms auf jeden Fall ordentlich Leute verletzen können und auch schwer auf die Psyche gehen können. Deswegen, falls ihr Hilfe braucht, sucht sie.
Auf jeden Fall.
Der zweite Teil.
Episode 2, Angriff der Klonkrieger.
Ja.
Du sagtest schon, dass du die Klonkrieger magst.
Ich mag die Klonkrieger, genau. Obwohl nicht eine einzige Klonkrieger-Rüstung hergestellt wurde, weil alle nur animiert sind in diesem Film.
Ach so.
Also nur in Eigenregie wurden sie dann zu irgendwann mal kreiert. Genau, Angriff der Klonkrieger beginnt.
Ich muss pipi.
Angriff der Klonkrieger beginnt mit einem Anschlag auf Senatorin Amidala. Also nicht mehr Königin aus dem ersten Teil, sondern sie ist Senatorin im galaktischen Senat der Galaktischen Republik. Und
ach, mit diesen Tausendfüßlern, ne?
Nee, mit der Explosion.
Keine Ahnung, okay.
Ja, also es explodiert irgendwas und eine Frau, die für sie dubelt, wird umgebracht. Ja. Und die Jedis denken sich, oh Gott, jemand bringt sie um. Und es wird, ich glaube auch, sie meint, es wäre Count Dooku gewesen. Ein Name-Drop, der bis dahin gar nicht vorgekommen ist. Und dann denkst du, wie ist es? Aber naja, ist auch egal. Und die Jedis denken, nein, der war es nicht. Der würde es niemals tun. Ist er würde sowas nie tun. Nichtsdestotrotz werden zwei Jedis als Leibwächter für sie abgesetzt. Einmal ein gewisser Obi-Wan Kenobi und ein Anakin Skywalker. Also Obi-Wan und Anakin treten wieder auf. Obi-Wan ist älter geworden, hat längere Haare. Ist jetzt ein Jedi-Ritter? Ich weiß nicht, ob er ein Meister ist. Da schon.
Aber ein Ritter war er ja schon, auch dann Ende Episode 1 müsste er eigentlich sein, ne? Wenn Anakin ihn...
Ja, also er wurde, glaube ich, Ende Episode 1 zum Ritter geschlagen, zum Jedi-Ritter geschlagen. Ich weiß nicht, ob er schon ein Meister war. Also es gibt drei unterschiedliche, ich glaube sogar vier unterschiedliche Kategorien, wie Jedis eingedingst werden. Ja, es gibt Padawan, Ritter, Meister und Großmeister.
Ach so, Großmeister.
Yoda ist Großmeister.
Also Großmeister ist dann quasi der Chef des...
Ja, der glaube ich, am längsten mit dabei war. Nachher das
Licht. Aber ist auch ein bisschen gecheatet, weil deine Spezies lebt ja auch viel länger.
Das stimmt. Aber passiert halt, ne? Und dann gibt es auf jeden Fall eine Szene, wo Anakin und Obi-Wan hinfahren und Anakin meint, er ist immer noch verliebt in sie. Man merkt, er ist jetzt kein Kind mehr, sondern ein cheesiger Teenager. ich sehe schon die Akzeptanz in deinen Augen für den Charakter. Und es gibt Flirtversuche, die nicht. Ja, also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, Alter, der versteht, wie man mit Frauen umgeht. Und ich war halt auch. Ich glaube, ich war 9.
Was?
Okay. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich dachte so, sie lieben sich und er weiß, was er sagen muss. Weil er das Skript kennt.
Ja, weiß es.
Und es ist halt sehr hölzern. Obi-Wan und Anakin kommen in den kleinen Streit, dass man das auch nicht machen sollte. Und es gibt einen zweiten Anschlag auf Senatorin Amidala mit Tausendfüßler-Würmern, die irgendwas passieren. Genau, auf jeden Fall... es ist irgendwann nachts auf jeden Fall und Anakin und Obi-Wan übernachten da auch, weil sie, das ist ja irgendwie so ein Sleepover, aber sie müssen ja auf die gute Senatorin aufpassen.
Die alten Star Wars-Filme nochmal.
Und sie merken, sie spüren dann irgendwann in der Macht so, irgendwas Böses passiert hier gerade. Es ist Böses im Busch. Dann rettet Anakin Padme und Obi-Wan sieht, oh, es gibt irgendwie einen Droiden, der diese komischen Würmer ins Haus reingelassen hat und springt durch ein Fenster und verfolgt. Es gibt dann Verfolgungsjagd, Flashy, dies, cool. Das, Bims, Bums. Coruscant, der Planet, der Hauptplanet des der Galaktischen Republik, der auch schon im ersten Teil eingeführt wurde. Da haben wir vergessen, drüber zu reden, aber das können wir jetzt machen. Wird mehr und mehr, oder es gibt halt eine Verfolgungsjagd mit Anakin und Obi-Wan. Es geht auf die unteren Leveln, was dann mal ein bisschen so aussieht wie in einem Cyberpunk-Setting.
Ja, ich muss auch gerade sagen, schade, dass man die Autos eigentlich nicht bei Cyberpunk fahren kann.
Genau, und sie stellen auf jeden Fall die Attentäterin. Aber kurz bevor sie sagen kann, wer das passiert ist, gibt es einen Dart, einen Wurfpfeil oder
Schießpfeil
in den Nacken und sie stirbt. Danach splittet sich die Geschichte auf jeden Fall ein bisschen. Mhm. Obi-Wan sagt, okay, wir haben hier ein Problem, jemand will sie umbringen und ich werde ein bisschen recherchieren. Ich mach mal den Sherlock Holmes. Und Anakin wird gesagt, so, ja, sie kennen ja die Dame, fliegen sie mal auf den Heimatplanet von ihr mit ihr und passen sie auf sie auf. Auf das pittoreske, landschaftliche Dingens. Und verlieben sie sich bloß nicht. Ja. Genau. Und Spoiler Alert, trotz all seinen Versuchen mit schlechten Dialogen die Liebe ersterben zu lassen, funktioniert es nicht. Aber egal.
Ja, und trotz merkwürdigen CGI-Birnen, die durch die Gegend schweben,
das stimmt, ja.
Schafft er sie rumzukriegen. Schafft er es, George Lucas genau die richtigen Worte zu finden, die George Lucas überzeugen.
Und genau, Obi-Wan geht also auf die Suche, bekommt dann einen Tipp von einem Imbissbetreiber, witzigerweise, dass diese Darts, die er gefunden hat, auf Kamino hergestellt wurden. Und dann
ist was du dir alles merken kannst, beeindruckend.
Ja, das ist krank, ne? Ich weiß auch gar nicht warum. Irgendwie ich manchmal. Manche Sachen speichere ich mir. Manche andere Sachen verstehe ich nicht, sind sofort weg, aber Star Wars ist auf jeden Fall alles sofort. Da habe ich immer ein bisschen extra Kapazitäten im Hirn für. Genau, auf jeden Fall, er fliegt dann nach Kamino und merkt so, oh, das ist hier ein bisschen komisch. Auch die Leute, die da sind, sind auch irgendwie alle ein bisschen komisch. Hauptsächlich, weil sie sehr groß sind, lange Hälse haben und weiß. Also weiß-weiß, nicht rosa-weiß.
So geil, dass du immer, dass du dabei bist, gerade Episode 2 nachzuerzählen und erklärst, welche Art von Weiß sie sind. Sie sind mega, ey. Sie sind, nein, also nicht, genau, also weiß-weiß.
Ja. Und wird begrüßt mit, ach, sie sind ein Jedi, sie wollen bestimmt die bestellten Klonkriege angucken. Und Obi-Wan denkt sich, what? Wait, what? Aber er spielt mal mit.
Klonkrieger, ja, genau.
Ja, die haben wir ja bestellt vor.
Ach ja, deswegen bin ich ja hier.
Tagen, gekommen. Genau, ja. Und merkt, dass irgendjemand Klonkrieger auf den Nacken der Republik bestellt hat. Um es in Neudeutsch zu sprechen. Aber es gibt niemanden, der es weiß, wer das war. Und trifft auch die Vorlage von den Klonkriegern der Vater oder wie nachher auch herausgefunden wird, die biologische Vorlage von Boba Fett, Jango Fett ist es, der biggest, baddest Kopfgeldjäger der Galaxis, bis sein Sohn die Sache übernimmt und noch bigger und badder wird.
Bis in die zweite Staffel von Mandalorian rein, über die wir eigentlich auch noch sprechen könnten mal.
Das stimmt. Und ja, ist man merkt so, okay, diesen das, blub, irgendwas passiert. Und Obi-Wan bringt dann auf jeden Fall einen Peilsender nach einem kleinen Kampf an einem Raumschiff, dem Raumschiff von Star Wars. Okay, Nummer 3. Wobei, Nummer 3 ist schwierig.
Das ist schon das am interessantesten
Design. Ist sehr interessant, ja. Also ich glaube, das beste Raumschiff ist immer der Millennium Falcon. Danach kommen X-Wings, dann kommen Sternzerstörer und dann kommt die Slave One.
Ja.
Also auf Platz 4 für mich. Aber das ist ein anderes Thema. dran und verfolgt ihn auf Kamino. Gleichzeitig.
Ich wollte den Slave One weiter hochkriegen, aber ja, okay. Mm.
Weiter. Aber ich habe doch recht.
Ja, du hast recht.
Die X-Wings der Rebellion sind die Sternzerstörer des Imperiums. Von Erkennbarkeit, was ist. Naja, ist auch egal. Oder von coolen
Faktor. TIE Fighter und X-Wing sind doch diejenigen, die
immer. Ja, das sind die kleinen, aber ich finde, ich find Sternzerstörer und also vom Design her, einfach nur von der Designsprache, also diese oder vom Design-Aspekt. Diese großen Raumschiffe von den Rebellen, es ist halt irgendwie so ein. Sie sind ganz cool, sie sind auf jeden Fall sehr anders von den Sternzerstörern, aber sie sind halt nicht wirklich cool. Hm. So, und dann hast du auf der anderen Seite, und dann hast du X-Wings, B-Wings, A-Wings, was auch immer, aber X-Wings sind ja die Sachen überhaupt. Ja. Und X-Wings sind halt cool.
Ja.
Du denkst so, wenn du irgendwie ein Raumschiff haben willst, was für einen Mann ist und für einen Druiden, willst du ein X-Wing haben. So, das ist halt das Geilste, was du haben kannst.
Ja.
Auf der anderen Seite ist das Imperium. Du denkst dir so, okay, die Sternzerstörer sind halt fucking Sternzerstörer. Also, die siehst du und du denkst so, riesig, Dreieck. Eine Brücke mit irgendwie zwei Bommeln
oben drauf. Feuchte Träume der Hipster. Ein riesiges Dreieck.
Ja, denkst du so, alter Falter, irgendwas macht das mit meinem Reptilienhirn, was ich nicht machen sollte. Nein. Also ich fand sie sehr cool. Und dann hast du halt TIE Fighter, die etwas kleineren, oder gibt es ja auch unterschiedliche TIE Fighter, aber TIE Fighter, die sind eher so, und das ist so Massenproduktion. Die sind halt schon ikonisch, aber sind halt nicht so cool.
Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich glaube, ich habe dazu nichts zu sagen, tatsächlich. So. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich habe überhaupt keine Empfindung dafür. Ja, okay.
Oh. Ich habe, glaube ich, gerade innerhalb von 3 Minuten Rant sehr viele Hörer verloren. Also alle, die noch da sind. Ich finde es auch gut. Also wer das nicht versteht. Jetzt können wir hier sagen, was wir wollen. Nein, genau. Also, wo waren wir? Genau, wir waren in Kamino, Obi-Wan wollte wegfliegen, ja.
Genau, wir waren bei Django.
Ja. Gleichzeitig sind Anakin und Padme auf Naboo, verlieben sich. Aber Anakin kriegt einen Traum, dass seine Mutter stirbt, fliegt also kurz nach Tatooine auf seinen Heimatplaneten, merkt, oh Gott, seine Mutter ist gestorben. Und fängt an, Taskenräuber umzubringen. Sandleute. Habe ich gleich einen Faden verloren? Genau, irgendwas passiert, blablablub. Und genau, er kriegt. Sie fliegen auf jeden Fall dahin, wo Obi-Wan auch hinkommt, weil ich zu früh gecuttet habe. Weil Obi-Wan nach Geonosis, glaube ich, fliegt. In Wüstenplanet, aber der ist nicht gelb wie Tatooine, sondern orange wie Geonosis. Und verfolgt ihn halt, merkt so, oh Gott, es gibt irgendwelche Separatisten, die sich abspalten wollen von der Republik. Mhm. Und die bauen Druiden. Ganz viele Druiden. Und wollen kämpfen anscheinend. Und schickt dem Rat eine Nachricht. Und diese Nachricht wird halt auch irgendwie von Anakin gehört und denkt sich, oh Gott, wir müssen ihn retten, und deswegen fliegt irgendwie er mit der Frau, auf die er aufpassen soll, dahin, also in die Gefahr, ist auch egal. Dann gibt's auf jeden Fall.
Aber so ist Anakin. Die Pubertät hat ihm nicht gut getan, offensichtlich. Seinem Gehirn nicht und seinen Gefühlen nicht.
Ja.
Jetzt kommt.
Aber wem hat die Pubertät gut getan? Ist auch egal. Und dann gibt es auf jeden Fall werden alle gefangen auf Geonosis.
Da gibt es einen Gladiatorkampf.
Ja, man trifft das erste Mal Count Dooku, der die Klone bestellt hat. Und es wird gemerkt, so, er ist ein ehemaliger Jedi, Obi-Wan kennt ihn. Aber er ist auf einmal ein Sith-Lord gewesen. Und er erzählt von einem Darth Sidious, der irgendwie die Republik aufeinander hält, und alles ist irgendwie komisch und der Jedi-Rat hat eigentlich gesagt, so, ja, Sith-Lords, die sind irgendwie so eine Randentscheidung, die haben wir irgendwo mal auf Tatooine gefunden, dann waren sie auf Naboo, aber eigentlich machen die nichts. Ist natürlich problematisch, dass sie da sind, aber so, sie sind auf jeden Fall nicht in Coruscant, und auf einmal wird erzählt so, der Senat ist unter dem Einfluss von einem Sith-Lord.
Hoppala. Stimmt, das stimmt, das wird schon im zweiten Episode 2 gesagt.
Genau,
es wird, so crazy.
Es wird gesagt und alles ist komisch. Auf jeden Fall gibt es dann auch einen ganz großen Kampf in einer Arena, weil Anakin und Padme natürlich gefangen genommen werden. Und Obi-Wan schon gefangen genommen wurde. Sie sollen gefressen werden von irgendwelchen Monstern, die auch sehr gut designt sind.
Ja,
die auch. Nochmal am Rande.
Das macht auch Spaß, der Kampf.
Ja. Genau, und dann auf einmal kommen ganz viele Jedis und man sieht auf einmal irgendwie 200 Jedis gleichzeitig in Action.
Noch nie vorher.
Ja.
Das hat man sich doch immer gewünscht, dass ganz viele Jedis gleichzeitig kämpfen. Ja. Bitteschön.
Und Sam Jackson, also Mace Windu, kommt auch hin und hat sich bei George Lucas durchgesetzt. Er kriegt kein grünes oder blaues Laserschwert, sondern er kriegt ein lila Laserschwert, damit er sich selber erkennen kann, wo er ist.
das war der Grund, oder?
So ein bisschen. Also es gibt so ein Video, wo er George Lucas fragt, so, ja, und welche Farbe ist mein Lichtschwert? Und dann sagt George Lucas so, ja, gute haben grün oder blau. Und dann sagt Mace so, kann ich auch lila haben? Und dann sagt Lucas, du kannst sie wieder bekommen, ja. Und dann gibt es irgendwie so einen Schnitt und dann sagt Mace Windu, ich wollte eigentlich nur mich selber erkennen. Und sie kämpfen auf jeden Fall und auf einmal kommen dann doch die Klonkrieger, die bestellt wurden, die schon bereit waren, die schon fertig geklont wurden. Und es beginnen die Klonkriege. Ganz großes Ding. Dann gibt es noch einen Kampf zwischen Obi-Wan, Anakin und Count Dooku. Anakin wird einen Arm abgeschlagen. Obi-Wan, so das, was er immer macht, wenn er gegen Count Dooku kämpft, ist nach ungefähr zwei Sekunden ohnmächtig und liegt irgendwo.
Stimmt, ja. Stimmt, ja.
Ja, Moment. Okay. Dumme. Kopf stoßen und hinfallen.
Ja, er hat es gelernt. Ja. Count Dooku weiß ganz genau, wenn er was gegen den Kopf kriegt, dann wird er ohnmächtig.
Mhm.
Und das ist der Trick.
Ja.
Ohne seinen Kopf ist er, ohne sein Bewusstsein ist er machtlos.
Und Yoda kämpft dann am Ende noch gegen Count Dooku und vertreibt ihn. Und Yoda ist, das ist das erste Mal, dass man sieht, dass Yoda kämpft.
Mit dem Lichtschwert halt.
Mit dem Lichtschwert, genau. Er dreht durch die, er macht Saltos und springt und macht Auerbach-Saltos auch noch. Ja. Pirouetten und alles Mögliche.
Quasi der Gummiball-Stil.
Ja.
Also so in alten Kung-Fu-Filmen gibt es ja immer so unterschiedliche Stile. Bist du der Kranich, bist du die Viper oder bist du der bist du wie Tiger Claw oder so. Und Jedi-Jargon ist quasi, ist er der Flummi.
Das stimmt, er ist der Flummi. Genau, sie werden verjagt und der Krieg fängt an. Und die Jedi sind nicht so glücklich darüber, dass der Krieg anfängt. Weil es ist ja ein Krieg und sie sind eigentlich Friedenswächter.
Ja. Haben sie gefailt quasi.
Ja.
Ja, und so endet der Film.
Das stimmt.
Count Dooku haut ab.
Ja.
Anakin kriegt wie sein Sohn später eine neue Hand.
An seinem rechten Arm sogar als erstes, ne?
Weiß gar nicht. Kann sein.
Ja.
Ja.
Erinnerungen sind manchmal verwirrend. Aber ja, er kriegt eine neue Hand.
Gut.
Und ach, das Wichtigste ganz am Ende. Anakin und Padme heiraten.
Ah jo, genau.
Ja. Seine Avancen, so schlecht sie doch von der Mehrheit angenommen wurden, waren gar nicht so schlecht, weil er hat das bekommen, was er wollte.
Ja, stimmt, ja, heiraten. Auf ihrem Heimatplanet oder so, ne?
Nabu, geheim an einem sehr schönen See.
Das habe ich mir eh immer gedacht bei den Star Wars Prequels. Dafür, dass sie so eine berühmte Königin / Senatorin ist, macht sie sehr viel Dinge auf Balkonen, ohne fotografiert zu werden von der Öffentlichkeit. Das habe ich mir eh schon gedacht. Unter anderem auch diese Hochzeit. Ja. Ja, Episode 2.
Was sagst du dazu?
Ich finde es tatsächlich der schwächste. Mal die Sequels außen vor gelassen. Ich finde es das schwächste von den Prequels und auch mit den Original The Original Series mit einbeschlossen, weil er manche Dinge einfach so sperrig ist und irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht warum, aber ich finde ihn, er ist überraschend langweilig manchmal. Obwohl er eigentlich so viele Sachen hat, die ihn cool machen. Also er hat Christopher Lee als Bösewicht. Wenn du, also so, jetzt mal ohne Witz, ne? Du hast halt Darth Vader, du hast einfach den krassesten Bösewicht aller Zeiten eigentlich in der Popkultur. Dann haust du einen Darth Maul raus und alle sagen, boah, krass. Und dann stirbt er. Und dann bringst du einen neuen aufs Tableau und er wird einfach von Christopher Lee gespielt. Sorry, aber du kannst keine besseren Entscheidungen treffen, quasi an der Stelle, wenn du Dracula aka Saruman als Superschurken für deinen Film engagierst.
Ja.
Ja, und ich fand's auch cool, also so, ich fand Christopher Lee cool. Ich fand dieses Ganze, ich mag eh bei den Prequels, und ich weiß ja auch, viele finden das nicht so cool, aber ich mag, dass das nicht nur irgendwie Actionfilme sind oder so, sondern dass du auch immer noch dieses Politische im Hintergrund hast. Du kannst dich dafür interessieren, dann ist es interessant. Wenn du dich nicht dafür interessierst, dann kannst du es auch ausblenden, und der Film funktioniert auch ohne, dass sich das interessiert. Das finde ich ganz cool. Aber letztendlich fand ich den Film tatsächlich von vorne bis hinten so ein bisschen langweilig tatsächlich. Und ich muss auch sagen, das ist das erste Mal, dass mir Anakin halt richtig auf die Nerven gegangen ist. Was für ein nerviger Charakter. Sorry, aber wow. Wie arschig kann man eigentlich sein, wenn man vorher Baby-Jesus war in Episode 1? Wie unlikable kann man eigentlich werden in so einem Film?
Ja, aber das ist schon denken, faszinierend. Das denken sich doch bestimmt auch viele Eltern. Jetzt können wir bestimmt viele Eltern mir. wenn dann irgendwelche Kinder in die Pubertät kommen. Also ich glaube auch schon, dass meine Eltern sich gedacht haben, so, Alter, nachdem ich Baby-Jesus hatte, wie arschig kann man eigentlich sein? Also natürlich ist es ein schlechter Vergleich und wahrscheinlich auch an vielen Seiten nicht angebracht, aber wenn man das so sehen will, und ich will das so sehen, weil ich die Filme mir nicht kaputt machen will,
ja,
ist halt ein pubertärer, komischer Dude.
Ja.
Der nicht weiß,
in seinem komischen Rattenschwanz zöpfchen.
Ja.
Ja, aber ich finde, der Film hat auch coole Sachen. Also die Verfolgungsjagd am Anfang fand ich irgendwie recht erfrischend. Mhm. Also so gab es halt vorher noch nicht, ne? So im Sci-Fi-Setting eine Verfolgungsjagd in der Art und Weise. Dieses ganze Klonkrieger-Ding finde ich halt auch faszinierend. Und was ich auch interessant finde, und da merke ich, das hat mich überhaupt nicht interessiert, aber es hat irgendwie alle anderen interessiert scheinbar, dieser Schluss mit dieser, wo du diese Klonenkriegerschlacht siehst, mit diesen merkwürdigen, komischen Apparaten, die dann auf einmal aufgetischt werden, wo dann irgendwelche komischen Gebilde miteinander kämpfen und Laser und bla. Als Kind fand ich das irgendwie total belanglos. Das war wie so ein Filler irgendwie, bis zu dem Kampf gegen Count Dooku. Mhm. Und ganz viele Sachen, also ich habe das schon öfter gehört, dass Leute gesagt haben, ja, das war das, was irgendwie cool war. Mhm. Diese Gebilde, die man dann da aufgebaut hat. Ich fand das super lame, ich weiß nicht. Also dieses ganze Klonkrieger-Ding war dann doch, also dieses Klonkrieg, den Klonkrieg, den man da sieht, der hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie.
Mich hat es schon, also das war eher so ein Ding, wie war ich da, keine Ahnung, 8-9-jähriges Hirn halt hardcore angesprochen, wo du gesagt hast, so Alter, pass auf. Das ist das Ding, wo du zugucken musst. Und das ist cool und das ist irgendwie neu und irgendwie Laser und Schießen und Krieg und man kämpft gegen Druiden oder Klone kämpfen gegen Druiden und die sind da so blubblub. Aber an sich ist es ja wirklich schon belanglos, hast du recht.
Nee, ich verstehe das ja auch. Ich habe auch mal versucht, dann mit dem Blick darauf zu schauen. Ich kann das auch nachvollziehen, weil die ja schon visuell ein paar interessante Sachen da machen. So. Hm. Also so ein paar interessante Waffen auftischen. Ich weiß nicht, mich hat das auch, glaube ich, immer total irritiert, dass wir die Jedis sterben. Weil ich habe immer gelernt, Jedis sind die krassesten. Und dann sterben welche davon. Das fand ich immer komisch. Ja, und auch wieder diesmal der Microsoft Windows Background. Da wird nicht gekämpft gegen Druidikas, sondern da wird romantisch
getuchtelt.
Genau, ja. Anakin reitet auf einen riesigen Tick, wie heißt es?
Wird romantisch Zecke. Getuchtelt. Anakin reitet auf einer Zecke.
Auf einer Zecke und fällt runter und tut so, als ob er ohnmächtig geworden ist, aber dann doch nicht. Und dann schmusen sie.
Ja,
das war auch mal schön. Und Padme hat natürlich alle 5 Minuten ein neues Kleid an. Das ist auch so geil.
Ja, gut, sie war auch schon mal Königin. Ne? Also, ja, gut. Gibt genug Leute, die sie ankleiden können.
Das stimmt.
Ja, das ist schon ein bisschen komisch und mitunter natürlich auch arg schlecht verskriptet.
Aber was ich sagen muss, was ich finde, was ein fester Fels im Star Wars Franchise ist bis jetzt und es hoffentlich auch bleibt, ist einfach Obi-Wan. Und Kenobi ist ja auch so ein Name, der den ich auch viel, so als Gamertag und so viel benutze. Und ich finde, Obi-Wan ist auch einfach so eine Figur, die ist einfach, auf die kann man sich verlassen. Die ist halt einfach solide. Und Ewan McGregor macht es auch gut und ich finde auch die Entwicklung von Episode 1 zu Episode 2, auch da wieder, typisch Star Wars, ganz subtil, aber du hast schon, du hast ein Gefühl dafür, dass der Charakter sich weiterentwickelt hat. Und einfach nur, weil er vielleicht auch dieses Rattenschwänzchen-Zöpfchen ab sich abgeschnitten hat. Sorry, ich bin irgendwie, ich finde diese Frisur irritierend. Schon im Kindergarten fand ich es irritierend, wenn andere das hatten. Und er jetzt einen Bart hatte dann. Aber ich mag Ewan McGregor als Obi-Wan total gerne.
Das ist auch einer der Lichtblicke oder für Leute, die halt so erwachsen waren, als sie die Prequels gesehen haben. Das ist ja auch einer der Lichtblicke Ewan McGregor als Obi-Wan. Weil Obi-Wan wurde ja erstmal in der originalen Trilogie von Alec Guinness verkörpert, wo dann, glaube ich, auch vorher gesagt wurde, ja, wie will man den eigentlich ersetzen? Weil das ist ja schon, ich glaube, eigentlich so ein britischer Theater- oder Bühnendarsteller war und der halt schon Expertise mitgebracht hat und man da auch gefragt hat, wer kann eigentlich Alec Guinness ersetzen? Und dann kommt auf einmal ein Ewan McGregor und der, gut, ich bin natürlich auch auf Reddit einer der vielen Prequel-Memers. Und der wird ja geliebt von den Fans, auch der Prequels. So. Das ist ja einer der Leute mit, ich weiß nicht, wie er heißt, aber dem Darsteller von Senator Palpatine oder Darth Sidious.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Naja, also würde ja wirklich von den Leuten, die die Filme lieben, auch noch auf den Podest gesetzt, wo eigentlich, glaube ich, kein Schauspieler drauf möchte. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, Obi-Wan ist auf jeden Fall auch eine Figur, die mir sehr am Herzen liegt. Aber um dem Plädoyer, das wir wahrscheinlich auch noch haben werden am heutigen Abend, nichts zu vornehmen zu wollen, breche ich dir das Bild von Obi-Wan in den Prequels noch nicht.
Okay. Okay. Ja. Ian McDiarmid.
McDermott.
McDermott. Ah, okay.
Ian McDermott. Das ist der Schauspieler von Senator.
Palpatine. Für mich ist, um das auch zu Ende zu bringen, für mich ist Obi-Wan immer so ein bisschen der Samwise Gamgee des Star Wars-Universums. Hm. Wenn man die Geschichte erzählt, ist es die Figur, die man als letztes erwähnt, aber ohne diese Figur würde nichts funktionieren. Es würde nichts laufen. Es wäre dann vorbei, es wäre Ende. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, was noch kommt, aber gut.
Ja, was jetzt noch kommt, ist der letzte Film.
Aber Episode 2, du hast gar nicht gesagt, also, wie ordnest du den denn ein? Wie findest du den denn?
Ich würde es, glaube ich, fast ähnlich machen wie du.
Ah, okay.
Also, dass er fast noch unter Episode 1 ist, also heutzutage hauptsächlich, weil halt viel zu viel CGI drin ist.
Ja.
Was manchmal ein bisschen problematisch ist. Gut, damals war es neu, hip und cool. Jetzt merkt man so, okay, es ist nicht mehr neu, hip und cool. Mich auch sehr freut. Aber und die Dialoge sind manchmal wirklich arg haarsträubend. Also das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, weiß ich noch, habe ich, glaube ich, mit einem befreundeten, jetzt Ehepaar, den geschaut. War also das dritte Rad am Fahrrad. Und habe auch nur gemerkt, so wie schrecklich die Dialoge waren von Anakin. So. I hate sand, because it's rough and coarse. Also, gibt es eine Szene, wo er über die Eigenschaften von Sand herreitet und sagt, dass er Sand nicht mag. Und alle denken sich nur, yep.
Okay.
Cool.
Very relatable.
Yes. Aber wahrscheinlich für jeden, der auf einem Wüstenplaneten aufgewachsen ist und nachher nicht mehr auf einem Wüstenplaneten lebt, ein normaler Schritt. Ich weiß es nicht. Ich kenne wenig Leute, denen das widerfahren ist.
Okay, also du schätzt ihn eher nicht ein. Das ist schon mal interessant, aber wahrscheinlich nicht so schlecht wie ich, aber trotzdem würdest du ihn im Vergleich, also in Relation zu anderen doch eher. Ja.
Also vor allen Dingen von den 6 Episoden, die ich in meinem Herzen auch als Star Wars akzeptieren kann. Ich merke auch manchmal, dass ich, glaube ich, genau die Art und Weise von Person bin, die ich halt als 11-Jährige gehasst hätte, der halt die Prequels schlecht findet, also jetzt die Sequels, die wir das letzte Mal geschaut haben, die finde ich ja relativ schlecht.
Ah, okay.
Und als Kind habe ich ja, hätte ich wahrscheinlich die Sequels geliebt und hätte mich komisch gefunden, weil ich sie nicht mögen würde. Deswegen, ich bin das, was ich immer komisch gefunden habe, nicht geworden.
Ich bin voll gespannt, ne? Also so in 10 Jahren, wie man dann über die Star Wars Sequels spricht.
Ich glaube nicht so gut wie über die Prequels. Aber ja, ich weiß auch, dass ich gefangen bin.
Ich glaube auch nicht. Aber
in meiner Perspektive. Ja. Episode 3.
Episode 3. Die Rückkehr der Sith.
Sith.
Sith
oder
Sith? Süd.
Sith. S-I-T-H. Also für jeden, der versucht, es selber auszusprechen, S-I-T-H. Ja, wir sind ein paar Jahre später auf der Höhe der Klonkriege angekommen, die letzten Jahre immer noch durchgeprasselt haben.
Und
es fängt an mit, ich würde sogar fast sagen, Episode 4 ist fast zu ikonisch, um das zu sagen, aber dem geilsten Anfang von einem Star Wars Film überhaupt.
Da sagst du was. Auf jeden Fall der rasanteste.
Der rasanteste.
Mit Abstand der rasanteste.
Genau. Also wenn Episode 1 der Kinderfilm war, dann ist der Anfang von Episode 3 auf jeden Fall der Actionfilm des Star Wars Universums. Weil Obi-Wan und Anakin fliegen in Raumschiffen daher, in irgendwelchen Jedi-Fightern, fliegen über einen Kreuzer der Republik sogar und fliegen dann irgendwann nach unten und du merkst auf einmal vollkommenes Chaos, überall Krieg, überall Kampf. Coruscant, die Hauptwelt der Republik oder die Hauptstadt der Republik, weil dieser Planet ist eine einzige Stadt, ist angegriffen worden von den Separatisten und der Kanzler Palpatine, wurde entführt von General Grievous, den man bis jetzt noch gar nicht kannte. Und man merkt so ein bisschen, okay, Obi-Wan und Anakin kennen sich schon was länger, kämpfen ein bisschen, müssen zu General Grievous' Schiff fliegen.
So auch dieser Raumschiffkampf. Ne? Ich fand das voll faszinierend, den nochmal zu sehen, weil ich habe den gar nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt, so dieser Kampf, bis sie zu dem Schiff kommen. Und jetzt nochmal in Retrospektive denke ich so krass, wie das abging. Und wenn du dir Sequels anschaust, wie da so Raumschiff-Space-Kampf aussieht, dass ich finde, bei Episode 3 hat es so richtig das Gefühl von, ey, wir haben CGI, wir sind die Ersten, die so einen Shit machen, wie machen wir das? Und es ist wirklich so ein bisschen over the top, es ist sehr hektisch, sehr bunt, sehr viel auch kameratechnisch ganz auch interessant gemacht. Also so, ich finde es schon cool, aber man merkt schon, dass man mit der Zeit auch gelernt hat, so ein bisschen subtiler vielleicht damit umzugehen.
Ja.
Weil ich es doch sehr hektisch fand. Aber ich war doch positiv überrascht, das zu sehen und zu merken, ja krass, stimmt, so sah doch auch noch Space Fight aus vor 20 Jahren. Vor 15 Jahren, Entschuldigung.
Das stimmt.
16.
Hier richtige Zahl in der Postproduktion einführen. Genau, und sie kommen auf jeden Fall auf General Grievous' Schiff. Es gibt einen kleinen Kampf. Sie finden den Kanzler, ich hätte fast Imperator gesagt, aber es ist ein bisschen zu früh im Film. Aha, Foreshadowing kann ich. Es gibt wieder einen Kampf zwischen Count Dooku und wie in der letzten Episode ist Obi-Wan relativ schnell auch nicht mehr Teil des Kampfes und Anakin und Count Dooku kämpfen gegeneinander und Anakin gewinnt den Kampf, hat Count Dooku entwaffnet und ihm auch die Möglichkeit genommen, jemals wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, weil er Count Dooku beide Hände abgeschlagen hat und steht vor Kanzler Palpatine, der ihn doch bittet, dass Count Dooku umgebracht werden sollte. Und Anakin tut es, obwohl er weiß, dass es falsch ist.
Auch mit der Symbolkraft. Blaues und rotes Schwert verkreuzt vor dem Gesicht von Count Dooku.
Ja. Und Kanzler Palpatine sagt auch einen sehr wichtigen Satz, der nachher nochmal im Film vorkommt, auf eine andere Art und Weise. Und zwar sagt Kanzler Palpatine, er ist zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden. Deswegen wird er umgebracht. Und dann wird General Grievous vorgestellt. Ich glaube, fast so der actionmäßige Hauptgegenspieler in dem Film. Es ist ein hustender Roboter. Es ist eigentlich ein Cyborg, aber er hat noch Lungen und hustet und was auch immer. Ist böse. Ne,
wenn das einzige biologische, was du noch hast, irgendwie dich zum Husten bringt. Hast du.
Ja, das stimmt. Und genau. Und dann wird Kanzler Palpatine auf jeden Fall gerettet. Das Schiff landet. General Grievous flüchtet. Und die Jedi beraten, wie es weitergeht. Der Kanzler fordert von den Jedis, dass Anakin sein persönlicher Repräsentant im Jedi-Rat ist. Also Kanzler Palpatine und Anakin haben eine Freundschaft aufgebaut in den letzten Jahren. Und was dem Jedi-Rat sehr bitter stößt. Und ich habe auf jeden Fall eine wichtige Sache vergessen gerade, aber ist auch egal. Und sie ernennen dann Anakin als Teil des Rates, aber Anakin wird nicht zum Meister erhoben, was Anakin sehr böse, sehr, sehr schwierig findet, weil er dann doch schon recht hohe Ambitionen hat. Und dem ist dann so. Und kurz vorher gibt es eine Szene, wo Anakin und Padme sich wieder treffen. Also sie sind verheiratet, haben sich relativ lange nicht mehr gesehen und Padme hat ein kleines Bäuchlein, weil Padme Kinder
viel erwartet. Viel Eiscreme gegessen hat.
Nicht ganz. Andere, warum zumindest die Hälfte der Bevölkerung Bäuchlein entwickeln kann. Viel Bier getrunken hat. Nein, ist schwanger. Anakin kriegt aber einen Traum, und zwar...
Anakin geht erst mit Zigaretten holen.
Genau. Nee, Anakin ist auch sehr froh und sehr glücklich und freut sich auch sehr davon. Und die beiden überlegen sich, ob sie vielleicht nicht überall weglaufen wollen und zusammen die Kinder aufziehen wollen. Weil Jedis dürfen natürlich keine... sie sind natürlich asketisch, sie dürfen keine Frauen haben, sie dürfen keine Besitztümer in dieser Welt haben, wobei Frauen keine Besitztümer sind. Aber...
Ja, sie dürfen auch nicht
dürfen keine Bindung haben, an, genau. Ja. Sie dürfen keine emotionalen Bindungen besitzen. Ha, Besitztümer.
Gut, die Kurve gekriegt.
Okay. Und Anakin hat einen Traum, dass Padme halt bei der Geburt der Kinder stirbt und ist sehr aufgebracht deswegen. Und kriegt aber nicht die Antworten bei den Jedis, die er braucht. Die sagen immer nur, weil er natürlich auch nicht erzählen kann, dass er eine Frau hat und Kinder bekommt, sagen sie ihm immer nur so, ja, du darfst nicht so viele Bindungen haben und muss die Bindung loslassen und muss eins mit der Macht werden. Und das versteht man natürlich nicht so ganz, wenn man Angst um eine andere Person hat, die stirbt oder sterben könnte. Und so ist er auf jeden Fall ein bisschen offener für ein Öhrlein, als der Kanzler ihm erzählt, dass es einen Mythos gibt von einem Sith Lord, der
Darth Plagueis
der Weise, in einer der besten Szenen der Prequels, der den Tod überwunden hat. Und denkst du, oh ja, ein bisschen komisch, dies, das. Gleichzeitig wird Obi-Wan weggeschickt, weil gesagt wird, okay, die Separatisten sind eigentlich am Ende in diesem Krieg. Das Einzige, wie dieser Krieg aber aufhören kann, ist, wenn General Grievous gefangen wird. Deswegen wird, ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Obi-Wan wird ins Utapau-System, das vorher niemals und nachher niemals erwähnt wurde. geschickt, weil vermutet wird, dass er da ist. Oh Gott. Und er findet ihn da. Es gibt einen Kampf und er stirbt. Eine andere große Sache, die gemacht wird, ist, dass Yoda muss auch Coruscant verlassen, weil die Wookies angegriffen werden von Druiden. Wer die Wookies nicht kennt, Chewbacca zum Beispiel.
Nee, genau. Das ist falsch.
Das, was jeder versucht nachzumachen, aber nicht kann. Ich kann es auch nicht. Ich kann nur TIE Fighter. Ist auch egal. Ich wollte es nur noch mal zeigen. Ja,
ich versuche mich nur an Laserschwertern.
Und Yoda wird nach Kashyyyk, der Heimatplanet der Wookies, geschickt. Deswegen ist Obi-Wan und Yoda sind nicht da. Und was auf Coruscant passiert, ist eigentlich wichtig, ist am wichtigsten, weil Anakin, da er in dieser besonderen Rolle ist, dass er auf der einen Seite im Rat sitzt, aber nur im Rat sitzt, weil er Palpatine, mit Palpatine redet und den Freund Palpatine hat, merkt auf einmal, Palpatine ist der Sith Lord, unter deren Einfluss der Senat steht. Er ist Darth Sidious. Und mit dieser Information geht er zu dem zweithöchsten Jedi-Meister im Jedi-Orden, Mace Windu, der immer eine schwierige Beziehung mit Anakin hatte, weil er ihm nie vertraut hat und immer dachte, irgendwas ist komisch, er ist zu alt in den Jedi-Orden eingetreten, soll der Auserwählte sein, ich glaube nicht so wirklich an den Auserwählten, dies, das, blablablub.
Er ja, der ist auch so ein bisschen so ein autoritärer Leiter und Anakin ist ja eher so ein bisschen, er hat ein Problem mit so autoritären Persönlichkeiten, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Und er erzählt ihm das Mace Windu sagt, okay, ich vertraue dir, aber du darfst nicht mitkommen, weil ich glaube dir, aber du darfst nicht mitkommen, weil ich dir nicht vertraue. Und deswegen muss er dahin. Und Anakin erzählt ihm das, weil er sehr aufgebracht ist natürlich innerlich, weil er denkt so, okay, auf der einen Seite hat er mir versprochen, dass er Padme retten kann, auf der anderen Seite ist er ein Jedi und will den Weg weitergehen, kann es aber nicht so wirklich, weil er halt immer noch irgendwelche Beziehungen hat. So. Schnitt, es kommt zu einem Kampf zwischen vier Jedi-Meister, unter anderem davon dabei ist Mace Windu, die anderen drei kann ich nicht benennen, außer einen. Ich weiß, dass Kit Fisto mit dabei ist.
Kit Fisto, genau, den hätte ich auch noch gewusst. Ja. Die anderen auch nicht.
Kit Fisto, Hornmann und der Typ mit dem schwarzen Haaren. Und Mace Windu natürlich. Genau, in dem Kampf werden drei Jedi-Meister getötet und Mace Windu ist eigentlich...
Echt alles Meister?
Ja. Krass. Mace Windu ist eigentlich an dem Punkt, wo er Kanzler Palpatine an einem Punkt hat, wo er nicht mehr weiterkämpfen kann. Es gibt so Sith-Blitze, die Palpatine schießt und es kommt zurück und er wird vernarbt und so. Und Anakin kommt in diesem Moment, weil er sehr innerlich aufgebracht ist, zurück an diesen Punkt und sieht es. Und sagt das, was er am Anfang des Films schon Kanzler Palpatine gesagt hat. Er muss vor Gericht stehen. Das ist der Richtige, das ist der Jedi-Weg. Und Mace Windu sagt, nein, er ist zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden.
Ja.
Woraufhin Anakin Mace Windu eine Hand abschlägt. Also irgendwie werden ja in diesen Filmen sehr viele Gliedmaßen abgetrennt. Und Palpatine kann ihn umbringen und sagt, okay, ich bin Darth Sidious und Anakin wird zu Darth Vader und kommt auf einen sehr steilen Pfad nach unten, zur bösen Seite. Für manche Leute zu steil, weil er auf einmal anfängt, Jünglinge umzubringen.
Kleine Kinder
umzubringen und Konsorten und gegen seine Freunde am Wettern ist und sie umbringt. Und die einzigen, die das halt wirklich im Film überleben, diese Order 66, wie sie genannt wird, ist Obi-Wan und Yoda. Die dann nachher wieder zurückkommen und mehr.
Von dem man weiß.
Genau. Die werden dann von einem Raumschiff, von einem Senator Organa, dem Ziehvater von Leia aus der Originaltrilogie, aufgefangen und merken, okay, es gibt einen Code, der von Jedis ausgegangen wird, der gesagt wird, dass alle Jedis zurück zum Tempel kommen sollen. Sie wissen aber, im Tempel ist irgendwas, was problematisch, oder werden die Leute umgebracht. Das können wir so nicht machen, also müssen wir jetzt, Yoda und Obi-Wan, zum Tempel, um das umzustellen. Kriegen das hin und bemerken, dass Anakin Darth Vader ist, also ein Sith, und sprechen sich ab und sagen, okay, wir müssen gegen die Sith vorgehen. Yoda kämpft also gegen Darth Sidious und Anakin und Obi-Wan müssen gegeneinander kämpfen.
Ja.
Ja, Obi-Wan redet dann auch noch kurz mit Padme, sagt so, ey, Anakin, leichte Probleme hat er, hat ein paar Leute umgebracht, ich glaube, das ist gar nicht mehr so cool. Und daraufhin fliegt Padme Anakin hinterher, weil sie weiß, wo er hin musste, nach Mustafa, einem Lava-Planeten, und wo er die ganzen Separatisten umbringen sollte. Fliegt Padme also dahin, Obi-Wan, weil Obi-Wan ja Intelligenz ist, versteckt sich auf dem Raumschiff von Padme, fliegt also mit, dann gibt's eine herzzerreißende Szene mit guten Dialogen zwischen Anakin und Padme, wo Anakin vorgeworfen bekommt, dass er ja Jünglinge umgebracht hat, das nicht verneinen kann und auf einmal Obi-Wan sieht, der mit auf dem Schiff ist und glaubt, Padme hätte ihn verraten. Er würgt Padme ein bisschen, und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Und es kommt zu einem Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin. Genau, und zeitgleich mit einem Kampf zwischen Yoda und Darth Sidious. Woraufhin Anakin zu Darth Vader, wie wir ihn kennen, wird. Also ihm werden zwei Beine und ein Arm abgeschlagen und er verbrennt ein wenig. Und Darth Sidious findet ihn wieder. Nachher, als alles vorbei ist, weil Obi-Wan ihn nicht töten kann. Er ist wie ein Bruder für ihn. Und Yoda verliert mehr oder weniger den Kampf gegen Darth Sidious, wobei Yoda irgendwann wegläuft und so mehr oder weniger und man nicht so wirklich weiß, okay, wie wäre es eigentlich ausgegangen, aber ist ja auch egal.
Aber er ist ja schon unterlegen, also ja. So, er flieht ja, weil er
ja, merkt. Ja, das stimmt. Dann auf jeden Fall Darth Vader wird von Darth Sidious gefunden und in seinen Anzug gesteckt und zeitgleich im Film bekommt Padme die Kinder Luke und Leia und der Name-Drop, der gerade schon angekündigt wurde von Qui-Gon, wird Obi-Wan gemacht, weil Qui-Gon herausgefunden hat, wie man den Tod überleben kann in der Macht und als Machtgeist oder Force Ghost wiederkehren kann. Also dann ist man so ein blau schimmernder.
Ist gut auf Burgern.
Geist, wie man sie ihn sich vorstellt. Und genau, zur gleichen Zeit, wo Darth Vader fertig gemacht wird, stirbt dann halt auch Padme. Und dann wird gesagt, okay, Leia kommt zu Senator Organa, weil er schon länger ein Mädchen adoptieren wollte. Okay. Und Luke darf den guten Weg eines Wasserfarmers auf Tatooine folgen und kommt nach Tatooine und Obi-Wan passt dann auf ihn auf. Und so endet Episode 3.
Ich muss pipi.
Ja, das war Episode 3.
Also wir haben gerade eine kleine Pinkelpause gemacht und ich habe gemerkt, ich glaube, Episode 3 ist so für mich jetzt der Punkt, der Turning Point, wo ich mich entscheiden muss, finde ich die jetzt gut, die Prequels, oder nicht. Weil bei einem ausführlichen nochmal drüber rödeln über den Film, habe ich gemerkt, es gibt ganz viele Sachen, wo ich denke so, ah, schade. Und ganz viele Sachen, wo ich denke, boah, geil. Und ich glaube, meine Beziehung zu Episode 3 klärt meine Beziehung zu den Prequels. Weil 1 finde ich gut, 2 finde ich eher schwach und 3 ist jetzt die Frage, wie finde ich den eigentlich? Weiß ich noch nicht, lass mal drüber reden.
Ich finde in 3, weil in 3 natürlich sehr viel auch aus den Prequels zusammenführt oder die Geschichte irgendwie für mich rund wird, ist auch mein Lieblingsfilm aus
den Prequels. Ach, okay,
ja, okay, verstehe. Weil es gibt halt so viele Sachen, wie Anakin zum Beispiel mit Yoda redet in irgendeiner verdunkelten Kammer und er Yoda halt erzählt, dass er Angst hat, dass jemand stirbt und er kann ihm nicht sagen, dass er halt verheiratet ist und Kinder erwartet, weil das ist ja gegen den Weg der Jedis, was halt immer so das Höchste ist, was er eigentlich machen sollte. Und Yoda sagt ihm eigentlich nur so, ja, verlass all deine Beziehungen, lass alles los und werde eins mit der Macht und das kann er nicht machen. Und er kann ihm das auch nicht erzählen, warum ich auch sage, warum es so wichtig ist, dass Qui-Gon am Anfang stirbt. Weil ja. Qui-Gon war ja jemand, der nicht so asketisch gelebt hat und eigentlich immer davon gelebt hat, so man muss auch Beziehungen leben und ein Stück weit und auch auf kleinere Sachen. Wäre Qui-Gon sein Meister gewesen und hätte überlebt, hätte Anakin mit ihm ja reden können darüber. Wenn er so aufgewachsen wäre.
Da habe ich das nie gesehen. Ne? Das könnte sein.
Und,
man weiß natürlich nie, ne? Aber ja. Ich glaube, Qui-Gon hätte, also ich glaube, er hätte Qui-Gon da eher vertrauen können auf der einen Seite, weil Qui-Gon wahrscheinlich nicht so ein Regeltyp ist, dass er sagt, so, okay, nee, das darfst du nicht. Wenn das fällt irgendwie raus, das ist nicht akzeptabel. Aber auf der einen Seite ist natürlich die Frage, weil Obi-Wan ist ja schon jemand, der ihn sehr auch respektiert hat in seiner Art und gleichzeitig aber auch immer sehr ihn darauf hingewiesen hat, dass er gerade in Wut steckt oder so, oder dass er mit seinen eigenen Gefühlen sich selber im Weg steht manchmal. Ja, aber ja, das habe ich mir nicht drüber nachgedacht, ja.
Ja. Ich finde auch, ich habe jetzt gerade auch, als wir das beschnackt hatten, der Anfang, merkst du auch sehr, so ein Stück weit, wenn man es rauslesen möchte, kann man es rauslesen, so ein bisschen Charakterisierung von Anakin und Obi-Wan, weil es gibt ja so eine Szene, wo so ein paar Flügelmänner von denen, also Klonkrieger, hinter ihnen sind und einer sagt so, oh mein Gott, sie sind mir im Nacken und ich sterbe hier, und Anakin sagt sofort, okay, ich rette dich, ich flieg dahin. Also Anakin ist der Beziehung, okay, da ist jemand, der sterben kann, und ich möchte es verhindern. Ich habe zumindest ein Stück weit emotionale Bindung aufgebaut. Und Obi-Wan sagt sofort, nein, nein, lass das. Die machen nur ihren Job. Mhm. Was natürlich sehr hart ist, aber eigentlich so der Jedi-Weg, der da vorgelebt wird. So asketisch, keine Beziehung, nicht darauf achten. Er macht seinen Job, damit wir unseren machen können, ja. Sagt er ja auch. Was dann natürlich sehr im Kontrast zu Anakins,
ja,
Lebensweise steht. Und also ich finde auch dieser Punkt, wo Anakin vor Mace Windu und Palpatine steht, wo Mace Windu ihn umbringen will, und das Einzige, was ihm irgendwie noch bei den Jedis hält, irgendwie ist halt so dieser Weg der Jedis, dass die Jedis die Guten sind, die helle Seite der Macht in sich haben und das Gute für alle wollen, die Friedenswächter sind eigentlich. Und dann steht da Mace Windu, der zweithöchste im Orden, und sagt, er ist zu gefährlich, um am Leben gelassen zu sein, und benutzt eigentlich benutzt Worte, die ein Sith genannt hat, gesprochen hat, und greift genau, weil Anakin, glaube ich, auch sagt, so, das ist nicht der Weg der Jedis, das zu tun, ihn umzubringen. Und er sagt, nein, wir müssen das, weil er ist zu gefährlich. Er ist der Senat, er bestimmt den Senat, er kann nicht wirklich vor Gericht gestellt werden. Dass Anakin merkt so, okay, oder meint zu merken, so, okay, die Jedis haben ihren Weg verloren, ein Stück weit. Und wo ist eigentlich der Unterschied, wenn beide halt Leute umbringen, ohne ein faires Verfahren zu machen? Ja. Und das lässt mich auf jeden Fall verstehen. Also gut, nachher dreht er halt vollkommen am Rad und sagt, er würde gerne die mit Padme die Galaxie beherrschen. Aber an dem Punkt versteht man es, weil er halt irgendwie Probleme hat oder Antworten sucht, die er von den Sith bekommt, aber nicht von den Jedis, und an den Jedis festhält, weil sie halt Prinzipien haben. Und diese Prinzipien werden halt von dem zweithöchsten Dude in der gesamten im gesamten Orden zerstört.
Ist eigentlich auch super faszinierend, ne, dass George Lucas da ja einen sehr guten Blick auch für hat, wie Institutionen auch funktionieren in der Gesellschaft, dass du ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen Einflussfaktor immer die Frage stellen musst nach den Idealen. Also so, wenn wir von Politik sprechen, ist das ja auch immer so die Frage, ne? Ich bin in keiner Partei Mitglied, an meinen Idealen festzuhalten, kein Problem, so, ne? Aber meine Ideale, die werden auch nicht herausgefordert, so richtig. Und das ist natürlich schon ein faszinierender Konflikt. Und das erinnert mich gerade an die Sequels, an die Szene, die auch viele nicht so gut fanden am 8. Teil, wenn die alten Bücher brennen. Und Yoda, also der Yoda als Force Ghost, Luke sagt, ja, ist ja nicht so schlimm. So, ne? Also, dass Yoda in seiner Weisheit auch schon versteht, dass der Jedi-Orden oder der Weg der Jedi nicht objektiv der perfekte Weg ist, sondern auch nur irgendwie Mittel zum Zweck war in ihrer Zeit. Und dieser Versuch, Frieden herzustellen und Frieden, also ne, die Friedenswächter zu sein, dass dieser Versuch an sich schon extrem so ein Lauf auf der Klinge war, wo es sehr leicht war, von der einen oder anderen Seite halt runterzufallen. Und auch die Situation, in der Mace Windu steckt, natürlich das perfekte Beispiel ist und ja auch so ein klassisches ethisches Dilemma ist, ne? Also so, ne, würde ich Hitler umbringen, ist dann das Ermorden von Hitler, ist es denn etwas, was jetzt ethisch richtig ist oder ethisch sogar verlangt wird, obwohl es Mord ist, wo man vielleicht sagen würde, es wäre ethisch problematisch. Ist eigentlich faszinierend, also so interessant, dass der Film das so nebenbei alles immer so thematisiert. Und du kannst diesen Film schauen, ohne das überhaupt wahrzunehmen, und er kann trotzdem unterhaltsam sein. Oder du kannst dich eben über auch diese politischen Themen, die Prequels so anschneiden, kannst du dann auch mal drüber nachdenken.
Das finde ich, das find ich auch interessant. Wir haben ja gerade auch darüber geredet, um noch einmal kurz zurückzukommen. Ich habe sehr, sehr viele kleine Nadelpunkte in dem Gespräch gesetzt, auf die ich zurückkommen wollte. Als Samuel Jackson gefragt hat, so kann ich auch ein lila Laserschwert haben? Und da hat ja George Lucas vorher gesagt, so die Guten haben blau und grün und die Bösen haben rot. Und dann gefragt, kann er auch lila haben? Okay, du könntest lila bekommen. Und also, wie ich das jetzt irgendwie einschätzen würde, ist halt Mace Windu, der Charakter, den Samuel Jackson spielt, ist halt kein Guter. Weil der hat eigentlich nur Interesse, dass irgendwie die politische Macht des Jedi-Ordens bestehen bleibt und misstraut Anakin auf eine Art und Weise, die halt bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt gerechtfertigt ist, eigentlich immer ungerechtfertigt ist. So, er misstraut ihm, deswegen würde er kein Jedi, er ist zu alt und dies und das aus irgendwelchen Gründen. Aber Anakin versucht ja die ganze Zeit, diesen Weg weiterzugehen, bis er halt merkt, so dieser Weg ist halt von irgendwelchen Heuchlern geprägt. Ja. Und deswegen würde ich fest davon ausgehen, Mace Windu ist nicht einer von den Guten.
Und du sagst, das Laserschwert ist lila, weil es eine Mischung zwischen Blau und Rot quasi.
Ja.
Gut, was Anakin ja selber in der Hand hält, blau und rot, während er Dooku tötet in der Situation, wo eben Darth Sidious ihm sagt, er muss sterben, er ist zu gefährlich. Genauso wie Mace Windu eben sagt, er muss sterben, er ist zu gefährlich.
Ja.
Mit seinem lila Laserschwert.
Weder gut noch schlecht, ist eine Mischung dazwischen, ist eigentlich.
Das ist, ich musste gerade an Dungeons & Dragons denken. Da gibt es ja immer diese Alignment-Chart. Und Mace Windu wäre ja in irgendeiner Form lawful, in dem Sinne, dass er quasi nach Prinzipien agiert. Und zwar das Prinzip ist, dass der Jedi-Orden gut ist. Und die Macht des Jedi-Ordens muss erhalten bleiben. Vielleicht, keine Ahnung. Aber es ist ja auch merkwürdig. Also du hast da jemanden, der die Demokratie gefährdet. Also es ist ja wirklich witzig, tatsächlich, mir fällt das jetzt erst auf, die Nazi-Vergleiche sind da ja auch absolut gerechtfertigt.
Ja,
also die Parallelen war mir immer klar, aber die sind ja doch tiefer, als man denkt. Dann auch, dass Palpatine, der es schafft, durch Notfallgesetze den Senat mehr oder weniger zu einer Diktatur umzuformen, also er als Alleinherrscher quasi da steht und Windu derjenige ist, der sagt, dann ist es zu gefährlich, dass er überlebt, weil sonst würde ja quasi die Demokratie zerbrechen, aber gleichzeitig dann gegen die Prinzipien seines eigenen Ordens eigentlich handeln muss. Ist schon ein Dilemma, würde man sagen.
Ja.
In der Philosophie würde man sagen, ist ein Dilemma.
Das ist ein Dilemma. Wie man macht es falsch, würde man, glaube ich, im Ruhrpott sagen.
Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was Episode 3, du kannst ja eigentlich auch leise machen, oder?
Ja, bestimmt. Lass mich mal kurz, jetzt ist aus.
Das ist ja auch, das ist auch der Turning Point von Episode 3. Eigentlich finde ich das genial, dass du einen Charakter hast wie Palpatine, der ab Episode 1 vorkommt, der irgendwie auch ein bisschen sympathisch ist. Und der dann, wo dann irgendwann klar wird, Moment mal, der ist eigentlich der Bösewicht. Der ist noch nicht mal irgendwie der Bösewicht, sondern der ist der fucking Imperator. Also der ist quasi der Main-Bösewicht auch der Originalfilme quasi, ne? Das ist ja schon krass, was du da aufbaust.
Ja.
Und ich finde, und da muss ich nochmal zurückkommen zu dem, dass ich den Film jetzt nochmal aus einer Perspektive gesehen habe von jemandem, der ihn das erste Mal gesehen hat, nämlich, dass meine Verlobte irgendwann gesagt hat, ah ja, okay, stimmt, der ist ja dann der Imperator. Und ich habe so gemerkt, okay, ihr ist das gar nicht so aufgefallen. Du guckst diesen Film und es wird dir irgendwann klar, aber es ist nie so, dass dir die Tragweite dessen bewusst wird, was da eigentlich gerade passiert.
Ja.
Und dann frage ich mich, ist es Aufgabe des Films, mir klarzumachen, dass das, was gerade passiert ist, die komplette Geschichte so ein bisschen auf den Kopf dreht? Oder ist es eigentlich cool, dass der Film mir so ganz nebenbei erzählt, wie eigentlich das Imperium entstanden ist. Und ich habe es noch nicht mal gemerkt. So. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Also ich, um jetzt mal wieder, gut, ich glaube auch eine der großen Sachen, warum Star Wars so groß geworden ist, ist halt, dass die Bösewichte halt arg wirken wie Faschisten.
Ja.
Und Faschisten sind halt die besten Bösewichte überhaupt. Aber um wieder auf die Nazi-Vergleiche zusammenzukommen, ist so jemand, der weiß, wie es ausgeht und wo es herkommt und der sich mit Star Wars auskennt und oder da sehr viel Herzblut reingesteckt hat, denkt sich so, oh mein Gott, was ist das? Er versucht gerade die Demokratie zu zerstören. Palpatine zerstört gerade die Demokratie und wie schlimm ist das denn doch? Und dies und das. Als Parallele zu den Nazi-Vergleichen ist halt, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, 32, 33 irgendwas lesen und uns darüber reden, so 1932, 33, denkt man sich, oh mein Gott, wie haben die Leute das nicht sehen können? Was ist denn, das ist doch schrecklich, wer macht denn sowas? Notstandsgesetze, das ist doch schrecklich. Und ach, blibblub. Aber wenn man das halt nicht hat, oder wenn man halt im Jahre 32, 33 gelebt hat und jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung hatte von Politik und vielleicht noch an, irgendwie ansatzweise in Ordnung Menschen oder ein Menschenbild hatte, wo man sagte so, okay, es gibt halt nicht so Leute, die halt so abgefuckt beschissen sind, dass sie halt Menschen millionenfach umbringen wollen, denkt man sich, ja gut, komisch, was hier gerade passiert, so, ach ja, ja, war mal so, aber ist jetzt anders. Und das ist, glaube ich, auch so eine wieder so eine andere Nazi-Parallele, die man sich kann zu sagen.
Weißt du, als du überraschend kommst, ja. Du so erst im Nachhinein checkst.
Ja. Im Nachhinein checkt man erstmal so, ah, okay, so viel Scheiße ist da eigentlich passiert. Und das ist auch bei Star Wars so. Wenn man sich die Prequels angeschaut, dann denkt man sich, ah ja gut, okay, es passiert halt gerade so. Und es ist so irgendwie so nebenbei. Es ist ja, also, Leute sind ja jetzt auch nicht immer so am politischen Zenit dabei und der Otto Normalbürger denkt sich jetzt nicht so, okay, Politik ist so das Wichtigste, was in meinem Leben gerade aktuell für mich persönlich abläuft, ist ja eher so, okay, ich muss zum Bäcker und Kartoffeln kaufen oder
ja.
Irgendwie sowas.
Wobei ich schon auch den Eindruck habe, dass es zunimmt, also dass Leute Corona-Demos und Leute stürmen das Reichstagsgebäude oder in den USA jetzt das Parlament und AfD und so, ich glaube, schon das Gefühl, dass das wieder relevanter wird.
Ja, das stimmt, aber ja. Das stimmt.
Du bist auf jeden Fall, du hast gute Argumente, weswegen man Episode 3 vielleicht noch nicht so kacke finden sollte. Ein gutes Argument ist auch noch der Robo-Humor. Ich finde, der ist besser als in Episode 2, das C-3PO und R2.
Hm.
Die Chemie stimmt besser auf jeden Fall.
Hm.
Dann auch der Konflikt von Anakin, den finde ich eigentlich auch faszinierend. Und ich mag das eigentlich, dass Anakin diesen Weg macht von, ich mache das alles nur, weil ich Angst habe um meine Frau, bis hin dazu, dass er eigentlich diese Machtkomponente dann für ihn irgendwann wichtiger wird.
Hm.
Also da geht es weniger darum, dass meine Frau überlebt, als dass ich die Macht habe, die Dinge so zu kontrollieren oder die Dinge unter Kontrolle zu haben. Und das finde ich so faszinierend. Das ist auch, finde ich, tatsächlich bei den Sequels das, was ich an Episode 9 dann auch mag, dass du sehr stark beim Imperator merkst, es geht ihm nur um die Macht, um nichts anderes. Und das ist so das Sith-Ding ja eigentlich. Und die Entwicklung macht Anakin ja auch, und das finde ich eine sinnvolle Entwicklung auch. Und es ist ja auch schon gesagt, viele kritisieren, dass diese Entwicklung ja sehr schnell kommt. Und das finde ich auch. Also wenn du 3 Filme hast und nur im dritten Teil oder in dem halben Film eigentlich des dritten Teils diese Entwicklung durchmachst, dann ist es schon recht flott. Wobei man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, wie lange du auch gebraucht hast, diese Geschichten nachzuerzählen und wie viele Charaktere und wie viele Themen dann noch parallel passieren. Man hat jetzt auch nicht unbedingt die Zeit dafür, außer man nimmt sie sich natürlich. Das haben die Prequels nicht gemacht. Die Prequels haben versucht, sehr umfassend auch quasi das zu erzählen, wie es zu den Originalfilmen quasi gekommen ist. Ah ja, ich finde es schwierig. Aber ich finde es schon auch interessant, der Konflikt, den Anakin da hat. So, ich finde es schon.
Also ich find vor allen Dingen die Prequels so gesamt gesehen, alle 3 Filme zusammen. ist halt schon eine gute Geschichte, die jetzt, also für mich persönlich schon eine gute Geschichte, die erzählt wird irgendwo. So der Junge, der irgendwie aus der Hinterwelt kommt, der Hinterwäldler, kommt irgendwie und denkt so, oh, ich werde jetzt irgendwie Friedenswächter. Lebt ein bisschen weiter, verliebt sich in eine Frau und das geht gar nicht eigentlich. Und ist dann nachher Kriegsveteran und merkt so, okay, krass, den Weg, den ich eigentlich weitergegangen bin, der funktioniert gar nicht so. Irgendwie so ein Stück weit sein Weltbild zerbricht und er wird deswegen zu einem Monster, das er eigentlich gar nicht werden wollte, wo er eigentlich immer Angst vor hatte, auch ein Stück weit. Vor allen Dingen auch im zweiten Teil wurde dann auch manchmal, gibt es eine Szene, also im zweiten Teil hat sehr viel, da funktioniert sehr viel nicht, aber ich weiß nur die Szene, nachdem er die Taskenräuber umbringt, wo er dann heulend da steht und sagt so, ich habe alle umgebracht und nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, die Kinder, alle. Und er merkt, was er eigentlich angerichtet hat und welches Blut eigentlich an seinen Händen klebt. Und er wird genau zu dem Monster. Nachher irgendwie so diese Tragik, die da drin ist, weil er wollte das ja eigentlich nur, um seine Liebsten, das Engste für sich zu schützen. Wie es umgesetzt wird, manchmal ist natürlich holprig. Das ist keine Frage. Und die Filme manchmal auch sehr lang sind und sehr langatmig sind. Das weiß ich auch, aber für sich so die Story, die an sich erzählt wird von einem kleinen Junge, der Ideale hat, aufgewachsen wird, merkt, er hat Angst davor, in die Dunkelheit zu verfallen und schlussendlich, weil er eigentlich nur jemanden retten wollte und eigentlich nur aus Liebe handelt und aber nicht weiß, was er gerade macht, genau zu dem wird, wo er immer Angst vor hatte. Das ist irgendwas, was sehr bei mir resoniert. Ich weiß nicht, warum.
Aber das ist ja auch das Faszinierende an Liebe oder an dieser, zumindest auch an der Idee und der Vorstellung davon, was Liebe eigentlich ist, dass er ja eigentlich immer sehr egoistisch handelt, aus Mitgefühl zu anderen. Und so wird das ja auch in dem Film erzählt und so wird das ja auch von seinen Jedi-Kumpanen und Kumpaninnen immer wahrgenommen, dass er eigentlich jemand ist, der, wenn er für die Menschen in seinem Umfeld agiert, immer egoistisch handelt. Und es kommt ja auch immer sehr stark so rüber, dass er das tut. Und das ist ja schon irgendwie auch ein faszinierender Konflikt, dass er quasi immer diesen Konflikt, also immer zwischen diesen Idealen und dem, was er eigentlich irgendwie emotional sich wünscht oder sich gelüstet nach, dass er da irgendwie immer zwischenhängt. Und das ist halt wirklich auch in der Ausführung dann doch manchmal so schwierig, sich das anzugucken, weil es doch manchmal nicht so rüberkommt.
Das stimmt.
Oder es trifft den Ton nicht. Oder du denkst ja, ich kann mich noch an Episode 3 auch an die Situation erinnern, wo Obi-Wan dann irgendwann zu Anakin sagt, ach Anakin, du bist so ein guter Jedi, du bist so viel besserer Jedi als wir alle zusammen und so. Es ist richtig toll, was aus dir geworden ist. Und bla bla. Und du denkst dir nur so, konstant bist du mit diesem Problem, setzt du dich auseinander, dass dein Padawan vielleicht der krasseste Typ ist und mit dem Laserschwert und er kommt rein und er macht die platt und so, das kriegt er gut hin, aber er ist konstant immer quasi nicht berechenbar ist in seinen Entscheidungen und nicht klar ist, wo seine Loyalität eigentlich zugehört und er nicht, also er eigentlich in keinster Weise in Episode 2 und 3 in irgendeiner Form seine Loyalität oder auch sein Verständnis für die Idee des Jedi-Daseins irgendwie äußert. Also so, man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwann mal denkt, oh ja, Jedi-Sein ist eigentlich eine gute Idee, sondern es ist immer irgendwie schwierig für ihn. Und das ist manchmal, ach, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, wo ich jetzt für mich persönlich auch einen Punkt machen würde. Weil ich merke, wenn ich jetzt da emotional mit dem, ich habe den Film als Kind gesehen, rangehe, dass ich da nicht an, ich komme da glaube ich nicht an den Punkt. Weil als Kind habe ich schon gemerkt, Episode 1 fand ich gut, 2 fand ich okay und bei 3, ich weiß noch, als ich bei 3 aus dem Kino gekommen bin und mir gedacht habe, jetzt machen wir was anderes und es war in Ordnung. Also es hat mich nicht so krass bewegt und es hat mich nicht so richtig mitgenommen und es hat mich nicht so getroffen wie die anderen Filme. Und ich glaube, das liegt auch einfach an der Art und Weise, wie sie erzählt sind. Deswegen würde ich mal so einen Abstand nehmen von meinem ich bin Fan davon, sondern versuche so ein bisschen mit ein bisschen Distanz drauf zu schauen und kann sagen, das, was George Lucas da gemacht hat, finde ich richtig gut. Ich finde die Idee gut, ich finde das interessant, ich finde die Welt, die er gebaut hat, interessant. Wenn ich jemals in einem Pen and Paper eine Homebrew-Welt mir kreieren würde, die so smart wäre wie die von George Lucas, dann wäre ich reich. Also so, dann könnte ich meine Ideen auch für was anderes einsetzen. Also ich habe da sehr viel Respekt vor. Die Umsetzung finde ich nicht so geil. Und da würde ich vielleicht auch darauf stehen bleiben, zu sagen, ich finde die Prequels gut, aber die bleiben irgendwie holprig an vielen Stellen.
Ja. Ich hatte gerade auch ein bisschen Zeit, in mich zu gehen und auch ein Resümee für mich selber zu schreiben, wo ich wahrscheinlich manchmal das Fansein nicht so ablegen kann. Vor allen Dingen bei Star Wars nicht, weil es halt irgendwie schon so lange auch Teil von meinem Leben ist, dass ich halt sehr viel Zeit reingesteckt habe und auch irgendwie schätzen und lieben gelernt habe. Würde ich sagen, dass die Prequels an sich genommen, alles, das Große, so wie der Fan drauf gucken würde, ist halt gut und ist halt schön. Aber die einzelnen Filme machen halt nicht so wirklich Spaß.
Witzig.
Und deswegen funktionieren sie eigentlich nicht so. Also das große Ganze ist eigentlich schon, oder das was auch George Lucas, wo ich sage, George Lucas schätze ich da auch sehr, der kann halt sehr gut Welten aufbauen. Und ist im Worldbuilding, so um jetzt einen englischen Begriff zu nehmen, wo ich kein deutsches Pendant zu habe, im Worldbuilding ist der Typ halt einfach ein Genie. Und ich glaube, da kann sich auch jeder Star Wars-Fan so irgendwie darauf zurückkommen, wo er das unterschreiben kann. So im Worldbuilding ist George Lucas ein Genie. Der hat halt einfach eine Welt geschaffen, die halt grandios ist. Also so vollkommen anders von der Realität, aber doch noch irgendwie so verständnisvoll und du kannst damit irgendwie so ein bisschen resonieren, dass es halt nicht so ab von der Realität ist, dass du es dir halt nicht angucken kannst. Auf der anderen Seite sind vor allen Dingen bei den Prequels oder Prequels, die einzelnen Filme, die kleinen Geschichten, so die kleinen Stories, diese interpersonellen Sachen, zwischenmenschlich, um ein normales Wort zu benutzen, das Zwischenmenschliche funktioniert halt einfach nicht. Und das ist halt auch manchmal einfach so, das große Ganze soll erzählt werden, aber es funktioniert nicht, weil, also wenn wir beide miteinander reden, dann denken wir auch nicht so, okay, wie würden wir in 50 Jahren über unsere Freundschaft reden? Und so versuchen wir jetzt miteinander zu reden. So, ja. Ach, Herr Höfeld, Menschenskind, das war ich verhindert. Und ich glaube, da ist halt das Problem. Das im Kleinen funktioniert es nicht, aber das große Ganze, das ist was unfassbar Gutes.
Faszinierend. Das ist also so, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt zu sagen, die Summe der Teile sind mehr als die Summe der Teile, aber wenn du dir die Filme einzeln anschaust, dann sind sie jetzt auch nicht, kein Hexenwerk, so, ne?
Ja.
Aber wenn du die alle zusammennehmen würdest, erzählen sie doch etwas, was irgendwie größer ist als die einzelnen Filme für sich genommen.
Ja.
Ich finde, da kann man es dann auch irgendwie stehen lassen. Das Klischee ist ja, also ich habe diesen Satz oder diese Vorstellung, auch so an diese Filme heranzugehen, öfter mal gehört, dass man, dass Leute sagen, George Lucas war halt nicht der beste Regisseur. Aber die Geschichten und die Story, die so im Hintergrund da ist, die hat er ganz gut gemacht. Und auch wenn du dir Performance von manchen SchauspielerInnen irgendwie anschaust in den Prequels, sind die jetzt auch nicht die krassesten. Und wo dann auch manchmal so gesagt wird, ja, das Problem ist gar nicht an den SchauspielerInnen, sondern eigentlich am Regisseur, der das vielleicht nicht so ganz hinkriegt, wie er das immer möchte. Und ja, vielleicht ist es ja wirklich so. Vielleicht ist da George Lucas in seinem Talent, hat er da was ganz Besonderes an einer Stelle, nämlich eben am Worldbuilding, an der Story. Aber vielleicht schafft er das nicht so hundertprozentig in der Regie dann auch umzusetzen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Das ist nur so ein Blick von außen. Und ich glaube, die Leute, die das behaupten, dass George Lucas kein guter Regisseur ist, sind auch alles Leute, die da von außen drauf schauen und eigentlich keine Ahnung von der Materie haben. Aber würde trotzdem so ein bisschen die Narrative unterstützen, zu sagen, ja, die Prequels sind mehr als die Summe ihrer Teile.
Ja.
Und die Teile einzeln genommen sind eigentlich gar nicht so krass.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Ich hatte gerade eigentlich auch, was ich vergessen habe zu sagen, einen Satz, den ich noch bringen wollte. Es macht mehr Spaß, über die Prequels zu reden, als sich sie anzuschauen.
Oh ja, das kann sein, ja. Deswegen, perfekt, dann ihr müsst euch die Prequels gar nicht angucken, ihr könnt euch nur diesen Podcast anhören.
Das stimmt, das reicht eigentlich. Ja. Einfach 6 Stunden Film in 2 Stunden zusammengefasst.
Mhm. Ihr könnt hin und wieder ja auf Stopp drücken und dann selber laut sagen, was ihr dann denkt.
Genau.
Dann habt ihr das Gefühl, er würde mit uns reden über die Filme.
Ist ja auch Corona-konform.
Ja. Durchaus.
Keine Angst haben.
Eure Lautsprecher müssen keine Maske tragen, ja.
Ja.
Naja. Franz, es war mir ein Vergnügen.
Ja, ich muss auch sagen, zu lang haben wir das nicht gemacht. Es freut mich, wieder hinter dem Mikrofon zu sitzen.
Das ist schön.
Deine wunderbaren Augen zu blauen. Ich wollte eigentlich blaue Augen sagen. Und schauen. Und deine wunderbaren Augen zu blauen.
Das können unsere ZuhörerInnen leider nicht, weil es ist nur ein Podcast.
Ja.
Aber manche Dinge sind auch mehr als die. Mehr, also, egal.
Ich merke gerade, du hast grüne Augen, oder?
Meinem Perso steht grau-grün-blau.
Grau-grün-blau, okay.
Aber einfach nur, weil ich selber nicht genau wusste. Also so. Hm.
Ja, ich hab auch lange Zeit, um für die Leute, die denken, so, okay, da war Schluss, aber sie hören trotzdem weiter. Ich habe auch lange Zeit gedacht, ich hätte braune Augen, aber ich habe nicht nur braune Augen. Hm. Ich glaube, ich habe eher ein Olivgrün.
Ach.
Und wenn nicht so viel Licht reinfällt, dann ist halt braun.
Ich glaube, das ist, ich glaube,
dann ja. Habe ich scheiße. Nee. Siehst du das Olivgrüne sein. Auch?
Als du Olivgrün gesagt hast, habe ich Olivgrün gesehen. Hm. Aber halt nur, wenn mehr Licht rein scheint. Aber ja, wer weiß.
Weil meine Augen dann so gestrahlt haben. Ja, genau.
Also, wer welche Augenfarbe hat,
geben wir das dann bekannt.
Falls ihr euch das immer mal gefragt habt, nächste Folge wird's geklärt.
Ja, Podcast schön und gut, aber welche Augenfarbe haben die eigentlich, die da reden? Macht's gut.
Schlaft gut oder was auch immer ihr jetzt tut.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Möge die Macht mit euch sein.
Und der Saft auch.